So, meine sehr geehrten Damen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 17. Sitzung des Ausschusses für Sport und Ehrenamt. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich möchte mit einer Tradition oder eine Tradition wieder aufleben lassen, die wir hier ein bisschen offenbar nicht mehr geführt haben in diesem Ausschuss. Ich möchte nämlich den Ausschussmitgliedern, die Geburtstag hatten, in diesem Fall nun auch nachträglich noch einmal gratulieren. Ich beginne jetzt aber nicht im letzten Jahr, sondern tatsächlich einfach nur mit Anfang diesen Jahres. Und deswegen gratuliere ich Lars Schieske, Ophelia Nick und Bettina Luck ganz, ganz herzlich noch mal nachträglich zum Geburtstag. Bei Bettina weiß ich, dass es eine Schnapszahl ist, aber mehr wird nicht verraten. Genau. Ja. Dann kann ich vermelden, dass an der heutigen Sitzung die Staatsministerin Dr. Christiane Schenderlein wahrscheinlich nicht teilnehmen kann. Es kann sein, dass sie nachher noch mal kurz reinschaut. Es gibt leider einen relativ großen Krankenstand und die Abgeordneten wünschen sich ja auch, dass im Plenum das Kanzleramt immer gut vertreten ist. Von daher ist das heute so. Aber uns stehen dafür zur Verfügung die Abteilungsleiterin Sport und Ehrenamt Dr. Babette Kibbele, die ja immer dabei ist. Dann haben wir Herrn Spitzer heute nicht da, sondern den Herrn Plate, Herrn Dr. Plate in Vertretung.
Nicht für Herrn Spitzer, aber ich bin aus dem BMI.
Aus dem BMI, ach so, Entschuldigung, das hatte ich eben nicht gesehen. Genau, aus dem Bundesinnenministerium ist der Herr Dr. Plate da. Und dann haben wir noch die Frau Rapp-Lücke, das stimmt aber, ne? Das bringe ich noch zusammen. Wunderbar. Und auch wenn weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, dann möchte ich alle hier ganz herzlich begrüßen. Ebenso natürlich die Ressort- und Ländervertreter. Und ich weise auch darauf hin, dass auch diese Sitzung wieder öffentlich ist, live übertragen wird und ab morgen in der Mediathek zur Verfügung steht. In Top 1 sprechen wir nun mit Vertreterinnen und Vertretern von Blaulichtorganisationen. Das haben wir uns ja schon sehr, sehr lange vorgenommen, ist uns auch wirklich ein wichtiges Anliegen. Denn sie stehen uns wirklich Tag und Nacht, wenn man so sagen darf, zur Verfügung. Unter schwierigsten Bedingungen, sind ja oft auch im Hintergrund, aber für uns alle unglaublich wichtig. Dieses Land würde ohne sie schlicht nicht funktionieren. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Sie sind für die Sicherheit und das Wohl auch unserer Bevölkerung da und ein Teil dieser Struktur von Ihnen, auf die wir auf gar keinen Fall verzichten wollen und können, basiert auf Ehrenamt. Und das ist eine wichtige Säule auch dieses Ausschusses in dieser Legislatur. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir hier heute das Ehrenamt nun in den Vordergrund stellen und mit einigen stellvertretend sprechen können. Ich möchte gleich sagen, ich habe schon gehört, einige sind ja auch oben auf der Tribüne durchaus. Da freuen wir uns auch sehr, dass Sie dazugekommen sind. Wir werden nach und nach auch unterschiedliche Organisationen natürlich einladen. Aber Sie werden alle einsehen, dass es keinen Sinn macht, 10 aufzureihen. Nicht so, und dann kommt die Hälfte gar nicht zu Wort. Genau, das machen wir alles nach und nach. Ich darf nun heute erst einmal begrüßen vom Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland den Fachbereiter Bevölkerungsschutz Michael Schnatz. Herzlich willkommen. Vom Deutschen Feuerwehrverband den Präsidenten Karl-Heinz Banse. Herzlich willkommen. Und vom Deutschen Roten Kreuz die Bereichsleiterin Nationale Hilfsgesellschaft Dr. Heike Spieker. Herzlich willkommen. Und digital ist uns zugeschaltet von der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, also kurz THW, Janine Stock, das ist die Landesbeauftragte für Thüringen und Sachsen. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen mit Janine oder Janine? Oh, wir hören Sie leider nicht. Da muss noch irgendwas passieren.
Janine ist ausgesprochen.
Wunderbar. Das freut mich sehr. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, ich kümmere mich drum.
Der Ton ist noch ein bisschen schwierig. Das werden wir.
Hören Sie mich jetzt? Ja.
Nee, das klappt noch
nicht.
Ich fürchte, mit der Qualität werden wir nachher nicht sprechen können. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, genau. Wir fangen dann erstmal an, oder wollen wir das erstmal klären? Wir schauen mal eben. Frau Stock.
Oh. Das sind keine Netzverbindungen.
Nee, der Ton ist nicht
verständlich.
Das funktioniert leider nicht. Vielleicht wählen Sie sich noch mal neu ein. Die Zeit haben wir ja noch. Und ohne Headset möglicherweise. Vielleicht ist das besser. Genau. Das ist immer ganz furchtbar, ja, wenn man da schon sitzt. Aber wir haben Zeit, also keine Hektik. Wir fangen einfach erstmal ganz in Ruhe an. Ich hoffe natürlich, dass Frau Stock mich jetzt noch hört, aber wenn sie rausgegangen ist, würde ich es gleich noch mal wiederholen. Folgendes ist für Sie wichtig zu wissen. Wir fangen erstmal mit Eingangsstatements an. Jeder von Ihnen hat 5 Minuten. Da dürfen Sie kurz im Grunde selber einführen, sozusagen in Ihre jeweiligen Bereiche. Und danach gehen wir dann in Fragen- und Antwortrunden mit verschiedenen Minutenanzahlen, die angezeigt werden. Dazu sage ich dann aber später etwas. Wichtig ist nur, dass Sie das Zeitfenster ein wenig im Auge behalten, wird ja groß auf dem Bildschirm auch angezeigt, dass wir so ungefähr bei den 5 Minuten jeweils bleiben. Ne? So. Dann würde ich sagen, wir machen es in der Reihenfolge. Und Herr Schnatz, Sie durften dann beginnen. Bitte schön.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass wir hier eingeladen worden sind und uns auch vorstellen dürfen als Organisation. Wir sind ja mehrere, einige sitzen da oben, die grüße ich auch ganz herzlich. Und genau, ich versuche mich an die Zeit zu halten. Sie haben gesagt 5 Stunden. Ne? Also, mein Name ist Michael Schnatz, ich komme vom Arbeiter-Samariter-Bund aus Köln, heute mit der Bahn, 2 Minuten zu früh, das kann man kaum glauben. Der ASB wurde 1888 hier in Berlin gegründet, in einer Kneipe in der alten Jakobstraße. Da ist heute noch ein Gedenkstein, wenn man da mal vorbeikommt, lohnt sich das anzuschauen. Und zwar von Handwerkern, die quasi angefangen haben, erste Hilfe zu entwickeln, weil es das in der Industrialisierung, in den Fabriken und Handwerksbetrieben so nicht gab. Das ist nun schon fast 140 Jahre her. Und seitdem sind wir ein großer Wohlfahrtsverband und eine große Hilfsorganisation geworden, getragen von ungefähr 1,5 Millionen Mitgliedern. Wir haben 25.000 Ehrenamtliche, davon die meisten im Bevölkerungsschutz, aber eben auch im sozialen Engagement, in der Pflege, in der Auslandshilfe. Wir haben jetzt aktuell 2 Teams, zum Beispiel in Mosambik, die dort medizinische Hilfe und Cholera-Bekämpfung leisten, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Migrations- und Integrationsarbeit und so weiter und so weiter. Zu den 25.000 Freiwilligen kommen noch mal ca. 2.000 Freiwilligendienstleistende. Und aktiv sind wir im Bevölkerungsschutz in allen Bereichen, die man sich so vorstellen kann, angefangen vom Katastrophenschutz, über die Rettungshundestaffeln, Wasserrettung, auch hier in Berlin ganz groß, psychosoziale Notfallversorgung, neuerdings auch ganz stark aktiv zum Thema Zivilschutz und zivile Verteidigung. Das ist, wie Sie alle wissen, in den letzten Jahren doch ganz weit oben auf die Agenda gerückt. Und in der Ersten Hilfe und auch im Rettungsdienst, wobei der Rettungsdienst vor allem hauptamtlich getragen ist. Wir haben viele Partner, dazu gehören die Hilfsorganisationen, aber auch ganz herzlichen Dank in Richtung BMI und BBK, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, gerade in diesen sehr doch anstrengenden, kritischen Zeiten. Man darf eben nicht vergessen, dass diese 25.000 Ehrenamtlichen bei uns und auch bei allen anderen Hilfsorganisationen im Prinzip seit Corona im Dauereinsatz sind. Es kam Corona, die Corona-Pandemie, dann kam der Ukraine-Krieg, das Ahrtal-Hochwasser oder das Hochwasser im südlichen Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, was für den ASB der größte Hilfseinsatz seit Gründung gewesen ist. Und da sind viele Ehrenamtliche aus dem Bereich, Sie haben es gesagt, die das Land auch mit am Laufen halten, an Belastungsgrenzen gestoßen. Vieles im Bevölkerungsschutz ist auf Länderebene gesetzlich geregelt. Auf Bundesebene haben wir das ZSKG, das Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, was zumindest die 5 Hilfsorganisationen dort auch ganz klar benennt. Aber da gibt es Lücken und auf diese Lücken würde ich an einem späteren Punkt gleich nochmal eingehen. Wie finanziert sich das Ganze? Im ASB sind wir stark mitgliedsbeitragsgetragen. Das heißt, jedes individuelle Mitglied zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Darüber wird überwiegend das ehrenamtliche Engagement finanziert. Wir bekommen aber auch Spenden, gerade im Hochwasser. Wir sind Mitglied bei Aktion Deutschland hilft, haben wir sehr viele Spenden bekommen, die wir auch bis heute noch verausgaben in sogenannten Wiederaufbauhilfen. Und wir sind auch bis heute noch im Einsatz in den Hochwasserregionen, in Erftstadt und im Ahrtal. Nicht mehr als Katastrophenschutz, sondern in der langzeitigen Betreuung und im Wiederaufbau. Zu den Kosten. Dieses Ehrenamt ist teuer. wenn man das so sagen kann. Die Menschen, die bei uns engagiert sind, brauchen eine persönliche Ausstattung. Dazu gehören Sicherheitsschuhe, dazu gehört Sicherheitskleidung. Die müssen ausgebildet werden. Die Qualifikation kostet Geld. Es müssen Übungen gemacht werden. Es müssen Fortbildungen gemacht werden. Und alles das machen diese Leute bei uns in ihrem Urlaub und in der Freizeit, weil es dafür keine Freistellungsregelung gibt. Wir haben unglaublich motivierte, engagierte Leute, die jeden Tag ihren Dienst leisten und unter großen Belastungen stehen. Das will ich auch ganz ehrlich so sagen, auch mit Blick auf die Zeit, weil es A, keine bundeseinheitliche Helferfreistellungsregelung gibt. Da gucken wir immer ganz neidisch aufs THW, wo das geregelt ist, die Freistellung von Helfenden. Zumindest da, wo der Bund eine Gesetzgebungskompetenz hat, würden wir uns das wünschen. Das Thema Resilienzsteigerung betrifft nicht nur die Bevölkerung und Gesellschaft, sondern auch uns und auch das Thema Anerkennung und Wertschätzung. Ich freue mich, dass Herr Mayer da sitzt. Der hat auch mal die helfende Hand verliehen im BMI. Und da würden wir uns wünschen, dass es mehr Anerkennungstools gibt. Und wenn Sie mal in Berlin auf Veranstaltungen sind, egal was für Dinge das sind, gucken Sie mal in die dunklen Ecken. Da sitzen in der Regel Menschen aus Hilfsorganisationen, die den Sanitätsdienst absichern und für ihre Sicherheit mitsorgen. Das Gleiche betrifft auch Bundesligaspiele. Oder auch die Olympischen Spiele jetzt in Italien. Da waren auch Leute von uns dabei. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Dann, genau, das darf ruhig. Dann gehen wir weiter zum Feuerwehrverband. Herr Banse, ja, bitte.
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Von mir vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, mal für die deutschen Feuerwehren sprechen zu dürfen. Im Gegensatz zu den Hilfsorganisationen haben die Feuerwehren natürlich rechtlich eine ganz andere Stellung. Wir sind Teil der Exekutive, wir sind Teil der Kommunen. Jede Kommune muss in Deutschland eine leistungsfähige Feuerwehr aufstellen. Das steht in jedem Brandschutzgesetz der 16 Bundesländer. Und dementsprechend sind wir eigentlich Teil dieses Staates und Uniformträger und insofern nicht als Verein. Der Deutsche Feuerwehrverband ist natürlich ein Verband, ein Verein in einer anderen Rolle. Vielleicht mal ein paar Zahlen zu den Feuerwehren. Wir haben in Deutschland im Augenblick 24.000 freiwillige Feuerwehren an 30.000 Standorten. Die Zahl ist unterschiedlich, weil manche Gemeinden haben ja mehrere Ortsfeuerwehren. Daneben haben wir 34.000 Werkfeuerwehrangehörige in 730 Werkfeuerwehren. Das sind große Fabriken mit besonderen Gefahrenstoffen, die Werkfeuerwehren einrichten müssen. Wir haben 116 Berufsfeuerwehren mit 39.500 Berufsfeuerwehrleuten, in der Regel Beamte. Und wir haben, und da bin ich besonders stolz drauf, 357.000 Jungen und Mädchen in den Jugend- und Kinderfeuerwehren mit zurzeit steigender Tendenz. Die Feuerwehren sind in sich sehr vielfältig, von der großen Feuerwehr Berlin als größte Feuerwehr in Deutschland bis zur Feuerwehr Jüst als eine der kleinsten Feuerwehren auf einer Nordseeinsel. Es ist sehr unterschiedlich, was in den Feuerwehren gemacht hat, aber das Aufgabenspektrum ist im Großen und Ganzen eigentlich immer dasselbe. Wir sind im Bereich der Gefahrenabwehr mit Abstand die größte Einheit. Wir stellen über 1 Million Einsatzkräfte in Deutschland, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen und das an 365 Tagen im Jahr. Und ich könnte jetzt auch erzählen von großen Einsätzen, die die Feuerwehren in den letzten Jahren natürlich auch im Ahrtal, natürlich auch immer noch im Ahrtal. Das sind Dinge, die laufen immer so weiter. Wir sind aber auch international unterwegs. Wir unterstützen die Ukraine sehr stark. Wir haben ungefähr 30 große Hilfskonvois in die Ukraine geschickt mit Materialien, die dort unbedingt erforderlich waren und viele, viele andere Dinge mehr. Vom Rechtlichen haben wir, hatte ich schon gesagt, wir sind eine kommunale Pflichtaufgabe, geregelt durch Landesrecht, wobei der Katastrophenschutz ja Aufgabe der Länder ist, der Zivilschutz ist Aufgabe des Bundes. Wir als Feuerwehren spielen aber in beiden Bereichen natürlich sehr stark mit und sind da auch eingebunden, haben auch engsten Kontakt zum BBK, auch zum BMI. Das BMI als Innenministerium ist natürlich eigentlich unser Hauptansprechpartner, wenn es um die Themen der inneren Sicherheit geht. Aber natürlich auch das Ehrenamt spielt bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Wir machen Brandbekämpfung, wir machen vorbeugenden Brandschutz, wir machen Katastrophenschutz, wir machen Umweltschutz. Wir sind die älteste Umweltschutzorganisation in Deutschland. Uns hat schon gegeben, wir haben schon Umweltschutz gemacht. Da gab es grüne Parteien noch gar nicht oder den Gedanken, Umweltschutz zu machen. Da hat es die Feuerwehr schon gemacht. Jede Brandbekämpfung ist auch Umweltschutz. Jede Ölschadensbekämpfung, jeder Chemieunfall ist auch Umweltschutz, wenn wir ihn bekämpfen. Das machen wir schon sehr lange. Wir machen Rettungsdienst und Krankentransport. Das ist den meisten gar nicht so bewusst, aber in den großen Städten sind es Berufsfeuerwehren, die den Rettungsdienst machen, auch hier in Berlin zum größten Teil. Wir sind eigentlich mit der größte Player im Bereich des Rettungsdienstes. Wir machen auch Wasserrettung, zusammen mit der DLRG, zusammen mit dem Roten Kreuz natürlich. Die sind nicht überall flächendeckend verteilt, sodass man sich das ein bisschen aufteilt. Und um diese Aufgabe zu, schwierige Aufgabe, wo man viel Material zu braucht, hohe Kosten, um die umsetzen zu können. Und wir machen natürlich technische Hilfeleistungen, das auf den Autobahnen, bei Verkehrsunfällen, bei allen Dingen, die so im täglichen Leben passieren können. Aber wir machen noch viel mehr. Wir machen Kinder- und Jugendförderung, wir machen Traditionen und Brauchtumspflege, wir machen Sportwettkämpfe bis zu Weltmeisterschaften, bis auf die Ebene Weltmeisterschaften, Olympiaden. Wir machen in unseren Bereichen, wo wir sind, Demokratieförderung. In der Feuerwehr gibt es nicht ein Amt, wo man eingesetzt wird. Jedes Amt wird durch Wahl. Jedes Amt vom kleinen Gruppenführer bis zu meiner Funktion muss gewählt werden in der Feuerwehr, wird dann durch die Parlamente, wenn es dann die öffentlichen Einrichtungen entsprechend bestätigt, aber auch wieder durch Wahl. Also alles sehr demokratisch aufgebaut. Wir sind Teil der ländlichen Kultur. Wenn Sie in manche Bereiche Deutschlands fahren, dann werden Sie in manchen Dörfern außer der Feuerwehr gar nichts mehr finden. Selbst die Kirche hat sich schon verabschiedet, ist dann irgendwie drei Dörfer weiter und der Pastor reist dann von Dorf zu Dorf. Die Feuerwehr ist immer noch da. Und da sind wir auch sehr stolz drauf und ist auch wichtig. Und wir machen Musik. Auch das darf ich nicht vergessen. Wir haben um die 50.000 Musiker in unseren Reihen mit sehr vielen Musikzügen. Auch das ist ein wichtiger Part. Auch da sind wir dabei. Zum Verband selbst. Wir wurden 1851 gegründet in einer Zeit, das war schon eine politische Geschichte, die da passiert ist. Da hat zwar die Sicherheit eine große Rolle gespielt, natürlich ging es auch um den Schutz der Bevölkerung, aber es ging in erster Linie darum, dass das Bürgertum gezeigt hat, dass es sich selbst schützen kann, dass es nicht angewiesen ist auf die Fürsten und Könige, sondern dass man selber etwas in die Hand nimmt, seine Stadt selbst schützt. Und so sind die ersten Feuerwehren gegründet worden in Baden-Württemberg. Die Idee kam aus Frankreich, das wissen auch die wenigsten. Freiwillige Feuerwehren gab es zuerst in Frankreich. Wir haben es dann in Deutschland perfektioniert. Wir haben das flächendeckende Brandschutzsystem in Deutschland, gibt es nur hier und in Österreich, sonst nirgends auf der Welt. Die ganze Welt ist eigentlich ein bisschen neidisch auf uns, dass wir aufgrund dessen, dass wir flächendeckend ausgebreitet sind, immer sehr schnell in der Lage sind, etwas zu tun. Solche Großbrände, Waldbrände, wie sie in anderen Ländern passiert sind, wie beispielsweise in Schweden 2017, sind in Deutschland in dem Umfang eigentlich nicht denkbar. Dadurch, dass die Feuerwehren überall sind, dass man sehr schnell vor Ort ist, sind wir in der Lage, dann auch sehr schnell zu helfen. Ja, wir sind die Vertretung des als Spitzenverband von ungefähr 1,5 Millionen Feuerwehrleuten und sind Lobbyisten, müssen mit der Regierung sprechen, müssen mit den Parlamentariern sprechen, müssen sehen, dass die Gesetze, all die Dinge, die sicherlich meine Kollegen links und rechts genauso machen müssen. Und wir sind aber auch auf europäischer Ebene vertreten.
Wir müssten so ganz langsam.
Ach so, es hat sich ein europäischer Verband gegründet, das will ich noch loswerden. Auch das ist eine tolle Sache. Ja, das soweit zu den Feuerwehren.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hören auch wirklich ganz gespannt zu. Wir haben ja aber gleich noch die Gelegenheit, ins Gespräch weiterzukommen. Dann würde ich zu Frau Dr. Spieker kommen für das Deutsche Rote Kreuz. Bitte schön.
Haben Sie herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht brauche ich zum DRK eigentlich gar nicht groß etwas zu sagen. Vielleicht nur eine Betonung, dass das Deutsche Rote Kreuz, wie alles Rotes Kreuz, gegründet worden ist für den Krieg. Und das ist etwas, was man eigentlich bis vor ein paar wenigen Jahren, sowohl extern als auch intern, wenn ich das erwähnt habe, wurden erstens immer alle ganz nervös und ich wurde ans Kreuz genagelt. Tatsächlich ist das aber so. Und alles, was sich daraus entwickelt hat, und insbesondere das, was, glaube ich, bei uns in unserem heutigen Bevölkerungsschutz in Deutschland besonders wichtig ist, dass wir nämlich in der Lage sind, und da arbeiten wir sehr intensiv im Roten Kreuz dran, Bevölkerungsschutz, Zivil- und Katastrophenschutz und alles das, was wir an sozialen oder Wohlfahrt und Sozialarbeit, an sozialen Hilfeleistungen machen, besser zu verknüpfen, sodass wir tatsächlich von uns aus als Deutsches Rotes Kreuz in der Lage sind, Entscheidungsträgern unterschiedlich geschnürte, jeweils an die Lage angepasste Pakete anzubieten. Lassen Sie mich vielleicht einen Satz noch sagen, warum das System des Bevölkerungsschutzes in Deutschland so einzigartig ist. Wir haben nämlich sowohl das Charakteristikum, dass der Bevölkerungsschutz als staatliche Aufgabe im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen durch nichtstaatlich verfasste Akteure geleistet wird und dass bei diesen nichtstaatlichen Akteuren und in den freiwilligen Feuerwehren 90% ehrenamtlich geleistet wird. Und das hat Auswirkungen auf den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Lassen Sie mich das einfach nur vorwegschicken. Ansonsten gibt es nichts, wo ich mich bei meinen Vorrednern nicht anschließen kann, außer mit der Musik. Da ist das Rote Kreuz nicht besonders aktiv und nicht besonders ausgezeichnet. Im Bevölkerungsschutz werden hauptsächlich zwei Ziele verfolgt, nämlich die Daseinsvorsorge und die Widerstandsfähigkeit und Resilienz. Und das eben zu 90% ehrenamtlich. Und das hat Auswirkungen auf das Ehrenamt, sowohl das, wodurch das Ehrenamt geprägt wird, aber auch das, was das Ehrenamt braucht. Wenn man sich anschaut, Ehrenamtler grundsätzlich in Deutschland, in der heutigen Gesellschaft, aber auch eben besonders im Bevölkerungsschutz, unterliegen gesellschaftlichen Veränderungen, haben andere Lebensrealitäten, man denke nur an Freizeitgestaltung, und ist aber genauso den Krisenlagen ausgesetzt, und zwar der Häufigkeit, der höheren, der Komplexität, der längeren Dauer und der Gleichzeitigkeit. Und daraus resultieren Bedarfe, nämlich dass einer oder als Grundsatz das Ehrenamt nicht als selbstverständliche Ressource behandelt und begriffen werden darf. Ehrenamt braucht verlässliche Rahmenbedingungen, braucht klare Strukturen und braucht professionelle Unterstützung, um einfach leistungsfähig und wirksam und letztlich dann auch attraktiv zu sein. Und mit der Unterstützung, das bringt automatisch die Verbindung zum Hauptamt, denn eine solche Unterstützung des Ehrenamtes muss hauptsächlich in der Masse durch Ehrenamt passieren. Das wiederum braucht Verlässlichkeit, Resilienz und bringt gleichzeitig auch Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich würde vielleicht noch einen Satz sagen wollen zu dem seit Jahren viel diskutierten Phänomen der spontan helfenden, ungebundenen Helfenden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und das meine ich so, wie ich es sage. Wir dürfen nur als Gesellschaft in Deutschland nicht erwarten, dass Spontanhelfende das Allheilmittel wären. Das kann nicht funktionieren. Und zwar nicht, weil Spontanhelfende nicht die richtigen Individuen wären oder nicht die richtige Motivation hätten, sondern weil das systemisch nicht vorhersehbar, nur begrenzt beeinflussbar und deshalb auch nur begrenzt planbar ist. Und ich glaube, dass daran zu arbeiten und das organisierte Ehrenamt, wenn ich das in ganz vielen Anführungsstrichen so formulieren darf, sinnvoll und gut und hilfreich für alle Beteiligten zu verbinden mit Spontanhelfenden, ich glaube, das kann ein drittes Charakteristikum werden des deutschen Bevölkerungsschutzes, aber auch das kommt nicht von alleine und nicht automatisch. Herzlichen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank. Die Frau Stock ist uns abhanden gekommen soweit. Wir warten mal, ob sie noch mal kommt. Ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt direkt in die Fragerunde ein. Und die Abgeordneten wissen das. Wir haben eine erste große Runde, wo die Zeiten sehr unterschiedlich verteilt sind, je nach Fraktionsgröße. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass Fragen und Antworten in der jeweiligen Zeit passieren. Also das kann so ein bisschen hin und her gehen. Aber es muss eben innerhalb dieser jeweiligen Minuten sein. Und in der ersten Fragerunde werden auch die Antworten der Bundesregierung nicht mit angerechnet. Das ist für die Abgeordneten immer ganz spannend, weil sie oft die letzte Frage dann denen stellen. So. Aber wir beginnen dann erstmal bei der Union und das Wort hat Arthur Auernhammer. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren und vor allem liebe Vertreterinnen und Vertreter der Blaulichtorganisationen. Auch grüße auch diejenigen, die oben sitzen und dieser Veranstaltung beiwohnen. Ich finde es gut, dass wir heute mal darüber diskutieren. Wir haben uns bewusst in den Koalitionsverhandlungen als Regierungskoalition dazu verständigt, diesen Ausschuss, der bisher Ausschuss für Sport geheißen hat, für Sport und Ehrenamt zu nennen. und haben uns auch bewusst dazu verständigt und auch dafür eingesetzt, dass wir eine Funktion, eine Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Sport und Ehrenamt installieren. Weil wir auch merken, in den letzten Jahren, das Thema Ehrenamt kommt eigentlich in der gesellschaftspolitischen Diskussion zu kurz. Und Sie sind jetzt hier Vertreter von Organisationen, wo viele jahrzehntelang ehrenamtlich tätig sind. Und wenn ich mir, weil es auch schon angesprochen worden ist, jetzt die letzten zwei Wochen vor Augen führe, die Olympischen Winterspiele in Mailand, Cortina, die würden nicht funktionieren ohne ehrenamtlichen Einsatz. Und dann würde das nicht funktionieren, was Millionen von Zuschauern vor dem Fernseher oder auch vor Ort, wir waren auch mit einer Delegation vor Ort, dort erlebt haben. Das alles ist ehrenamtliches Engagement. Und da geht es nicht um die Vermarktung von irgendwelchen teuren Eintrittskarten. Das sind die Menschen, die an der Straße stehen, die entsprechend die Bereitschaft haben, beim Rotkreuz, beim ASB und dergleichen, die einfach da sind. Ja. Und deshalb will ich das ausdrücklich betonen, uns ist das Ehrenamt wichtig in diesem Ausschuss und auch in dieser Regierungsarbeit. Deshalb vielen, vielen Dank erstmal für allen Ihren Einsatz, den Sie leisten, den viele Menschen auch über Jahrzehnte leisten. Und das kann man nur entsprechend positiv honorieren, auch wenn man es nicht mit Geld honorieren kann, weil das ist eigentlich Engagement. Das macht man auch aus Leidenschaft. Und deshalb eine Frage an alle, jetzt dann drei Vertreter, die hier sind. Wie schätzen Sie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Ihre Organisationen ein? Also das gesellschaftliche Engagement, es wurde schon angesprochen, diese Spontanhilfe, ja, da will jeder schnell helfen. Wir haben das im Ahrtal erlebt, aber diese kontinuierliche Hilfsbereitschaft über Jahrzehnte hinweg, ich bin seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr, ja, diese kontinuierliche Hilfsbereitschaft über Jahrzehnte hinweg, wie es schätzen Sie das ein in Bezug auf unsere gesellschaftliche Veränderung, die wir auch erlebt haben? Frage an alle drei.
Wer mag beginnen? Herr Schnatz, bitte.
Vielen Dank für die warmen Worte. Das ist so, Sie haben vollkommen recht. Wir haben sehr viele Engagierte, die Jahrzehnte und zum Teil auch im Familienverbund aktiv sind. Da schlägt natürlich auch der demografische Wandel zu. Aber Herr Banse hatte schon gesagt, und das kann man auch im Freiwilligen-Survey nachlesen, wir wachsen. Wir haben eine hohe Attraktivität für junge Menschen. Beim ASB sind es überwiegend junge Frauen, die zu uns kommen. Der Bevölkerungsschutz hatte ja lange so ein bisschen den Touch von schwere Fahrzeuge und männerdominierter Welt. Das hat sich ein bisschen gewandelt und verändert. Und diese Bindungskraft zeichnet den Bevölkerungsschutz auch im Vergleich zu anderen Engagementbereichen unglaublich aus. Und wir haben lange Karrieren im Ehrenamt, die dann zum Teil auch bei uns Präsidenten, Vorsitzende und sowas werden und Funktionen übernehmen. Aber wir merken natürlich den demografischen Wandel. Wir merken auch die Herausforderungen durch Digitalisierung, durch Veränderungen am Arbeitsmarkt, durch schwierige Kinderbetreuung in manchen Regionen. Und das sind eben Herausforderungen, vor denen wir tatsächlich stehen. Aber diese Bindungskraft, die darf man tatsächlich nicht unterschätzen und macht uns eigentlich Hoffnung, dass wir auch die ganzen jungen Leute, die im Moment kommen, aufgrund auch der ganzen Situation, in der wir uns als Land befinden, macht uns Hoffnung, dass wir da auch langfristig ganz gut aufgestellt sind.
Ich kann das für die Feuerwehren eigentlich nur zum Großteil bestätigen. Wir hatten vor Jahren noch Prognosen erhalten, dass wir vom demografischen Wandel ganz massiv getroffen werden, dass wir Probleme bekommen werden. Die sollten jetzt schon eintreten zu dieser Zeit. Das konnte abgewendet werden. Es hat verschiedene Werbeaktionen gegeben. Sie haben sicherlich diese Plakate gesehen mit dem Druckknopfmelder. Stell dir vor, es brennt und keiner kommt. Diese ganzen Geschichten, die da gelaufen sind, waren sehr erfolgreich. Unsere Jugendarbeit ist sehr erfolgreich und Kinderarbeit, deswegen auch diese hohen Zahlen in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es so ein kleines Umdenken gibt bei den jungen Menschen. Es ist nicht mehr nur noch Work-Life-Balance und ich will nur nehmen, aber nicht geben. Man fängt so langsam, merkt man auch, dass die jungen Menschen etwas anders ticken, dass sie sich oft darüber Gedanken machen, wir müssen jetzt irgendwie zusammen etwas tun, um etwas abzuwehren. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Das mag dieses Ereignis im Ahrtal gewesen sein. Solche großen Ereignisse führen immer dazu. Und Corona, dass plötzlich wir steigende Zahlen kriegen, weil viele dann sagen, ich will auch mithelfen. Es ist aber auch der Krieg in der Ukraine, der eine große Rolle spielt. Und insofern habe ich eigentlich nicht so die ganz große Angst, dass wir hier Probleme bekommen werden oder massive Probleme bekommen werden. Aber gleichwohl, der demografische Wandel wird uns treffen. Die Babyboomer, die sind jetzt bald verschwunden. Also meine Jahrgänge, ich höre jetzt auch nächstes Jahr auf, bin dann seit 1973 dabei. Das sind auch schon ein paar Tage. Das wird sich bemerkbar machen, auch bei den Führungskräften. Aber da versuchen wir gegenzusteuern. Und wir erwarten eigentlich auch von der Gesellschaft, von der Politik, dass man Maßnahmen ergreift, das Ehrenamt genau in diesen Bereichen zu stärken, damit wir die Zahlen, die wir brauchen, noch halten können.
Wenn ich das einfach vielleicht ergänzen kann, aus der Erfahrung, die wir im Roten Kreuz machen, ist, dass Ehrenamtler insgesamt, aber insbesondere auch jüngere und junge Ehrenamtler sehr viel Wert legen auf Flexibilität. Und das hört sich banal an, ist aber in der Praxis nicht banal umzusetzen und zu garantieren. Und das hat ganz viele Auswirkungen auch, aber ein starres Ehrenamt mit starren Qualifikationen, die es für viele Dinge braucht, eben um trotz Ehrenamt aber professionell arbeiten zu können, das zusammenzubringen, ist schwierig. Eine zweite Schwierigkeit ist, und das ist, glaube ich, spielt das auch unsere Gesellschaft in Deutschland grundsätzlich wieder, Anerkennung. Es ist ganz schwierig, Ehrenamtlern Anerkennung zu verweigern. Und das darf in unserer Gesellschaft nicht nur sein, ich sage dir, dass ich dich anerkenne. Das ist schön, das ist wichtig, aber das reicht nicht aus. Und da arbeiten wir sehr stark. Ich muss aber auch sagen, wir haben noch nicht den goldenen Schnitt, die perfekte Lösung noch nicht gefunden, aber es braucht es. Ein letztes, was es braucht, und ich glaube, auch das spiegelt sich in der allgemeinen Gesellschaft wieder, Gerechtigkeit. Das Gefühl, wenn ich etwas tue, ehrenamtlich, und ich tue etwas Bestimmtes, und jemand anders tut eigentlich dasselbe, auch ehrenamtlich, wird aber anders behandelt, dann fühle ich mich ungerecht behandelt und dann habe ich eigentlich keine Lust mehr. Und das ist ein Problem. Und es wurde schon angesprochen, bundesrechtliche Regelungen, landesrechtliche Regelungen für den Ehrenamtler, den individuellen oder die individuelle Helferin, ist das gleichgültig. Er und sie fühlt sich ungerecht und ungleich behandelt und das ist negativ im Empfinden, in der Beurteilung. Und wirkt nicht motivationsfördernd. So kann man es vielleicht in drei Punkten kurz zusammenfassen. Mir ist klar, dass die Lösungen, die sind nicht einfach, aber es gibt Lösungen. Das ist nicht Gott gegeben, dass man daran nichts machen kann. Und ich glaube, das wäre etwas, wo wir gemeinsam drüber nachdenken können. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Wir gehen weiter. Ne? Und zwar kommen wir zur AfD-Fraktion. Herr Schieske.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Erstmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Aber ich habe eine spezielle Frage an Herrn Banse. Und zwar geht es zunächst mal um die Absage der internationalen Meisterschaften. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie sich verantwortlich fühlen, die Olympiade mit zu betreuen. So eine Veranstaltung wie so eine Olympiade hat ja eine erhebliche Strahlkraft, auch international. Und die wurde ja nun abgesagt. Wir haben eine Stellungnahme einmal von dem Ministerium und einmal Ihre Pressemitteilung. Die sind jetzt ziemlich konträr, wenn man sich die anschaut. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, warum wurde kein vollständiger und belastbarer Finanzierungsantrag mit klar bezifferten Förderbedarf beim Bund eingereicht, bevor öffentlich von verfehlender Unterstützung gesprochen wurde? Weil das war ja sozusagen der Grund Ihrer Pressemitteilung.
Antworte ich sehr gern drauf. Wir haben belastende Zahlen eingereicht. Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Es hat sehr viele Veranstaltungen gegeben, wo Vertreter der Bundesregierung, aber auch Vertreter der Industrie anwesend waren und wo man uns zugesagt hat, wir werden eure Veranstaltung unterstützen. Dann gab es in Deutschland die Situation, dass die Bundesregierung, mit der wir zuerst gesprochen haben, nicht mehr die Bundesregierung war, sondern es zu einem Wechsel kam. Es kam zu Zuständigkeitsverschiebungen. Wir mussten eine Deadline setzen. Das war auch abgesprochen mit dem Weltfeuerwehrverband. Das war der 30.06. des vergangenen Jahres, bis zu dem wir, oder 30.05., 31.05. sogar, bis zu dem wir wissen mussten, wird die Veranstaltung stattfinden, ja oder nein, auch gegenüber den Sportlern, damit man die Chance hat, wenn Deutschland es nicht machen kann, es woanders zu machen. Es gibt jetzt, die Olympiade findet statt an zwei Standorten, in Österreich und in Tschechien. Wir haben die Zusagen nicht bekommen, weder von der Industrie, also kein Sponsoring, und auch keine klaren Zusagen aus der, von der Bundesregierung, und mussten dann die Olympiade absagen. So einfach ist das. Ich kann den DEV nicht in den Ruin stürzen mit einer Veranstaltung mit Kosten von 3 Millionen Euro, wenn ich keine Absicherung dafür habe.
Seitens des BMI gab es wohl noch weitere Gesprächsangebote, damit Sie das konkretisieren können. Warum wurden diese nicht angenommen?
Wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt, aber irgendwann war diese Deadline erreicht. Und im Nachhinein brauche ich nicht mehr reden. Wenn der CTIF die Mitteilung bekommen hat, Deutschland gibt die Olympiade zurück, dann ist sie zurückgegeben. Und dann gibt es neue, die sie ausrichten.
Wann fiel denn die strategische Entscheidung, diese Olympiade nach Berlin zu holen? Soweit ich informiert bin, und ich denke, ich bin da sehr gut. Moment, bin noch nicht fertig mit der Fragestellung. Soweit ich informiert bin, und da bin ich doch in engem Austausch mit so dem einen oder anderen Bundestrainer, war der Austragungsort erstmal für Mühlhausen bestimmt. Und wann wurde davon abgewichen, diesen Austragungsort nach Berlin zu verlegen?
Also, die Entscheidung, die Olympiade nach Deutschland zu holen, hängt damit zusammen, dass eigentlich die Olympiade in Russland stattfinden sollte. Turnusmäßig wäre Russland dran gewesen. Die Mitgliedschaft des Russlands im CTIF ruht. Und als zweiter wäre Belarus, Weißrussland, als Ausrichter in Frage gekommen. Auch da ruht die Mitgliedschaft. Insofern waren beide ausgeschieden. Das CTIF hat dann händeringend einen Ausrichter gesucht. Und schlussendlich ist der CTIF-Präsident auf mich zugekommen, hat gesagt, ihr seid das größte Land, ihr habt die stärksten Feuerwehren der Welt, ihr seid eins der reichsten Länder. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann keiner. Macht das bitte. Mühlhausen war niemals als Austragungsort gesetzt. Es war von vornherein der Gedanke Berlin, aus dem einfachen Grund, dass die Berliner Feuerwehr in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen feiern und wir zusammen mit diesem Jubiläum die Olympiade hierher holen wollten, damit auch in Berlin vielleicht die Feuerwehr in einem noch besseren Licht erstrahlt, als sie es jetzt tut. Das waren die Hintergründe. Und daraufhin wurden dann Gespräche geführt mit Industrie, mit Geldgebern, mit Politik. Es sah alles sehr rosig aus. Es wurde alles als sehr gut und unterstützungswürdig bezeichnet. Ja, und letztendlich ist es halt nicht dazu gekommen.
Teilnehmer an internationalen Wettkämpfen, aber auch an deutschen Meisterschaften, müssen ja an den Verband Startgelder zahlen. Trotzdem müssen die Teilnehmer ihre Unterkunft und so weiter teilweise oder die Anreise auch teilweise selbst finanzieren. Können Sie offen und transparent darlegen, wofür diese Startgelder dann benutzt werden?
Der CTIF hat Regeln aufgestellt, wie hoch die Startgelder sind für solche Veranstaltungen. Die werden zusammen mit dem Veranstalter hochgerechnet. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, weil der Sportbereich ist jetzt nicht unbedingt der Bereich, wo ich am stärksten unterwegs bin. Das spielt zwar bei der Feuerwehr eine Rolle, das habe ich gesagt, aber im Augenblick beschäftige ich mich mehr mit anderen Themen wie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz. Aber es gibt da Regeln und danach werden diese Gelder bemessen. Der DEV selbst hat nicht die Möglichkeiten, die Sportler mit Geld zu unterstützen, damit wir das bezahlen können. Da fehlen uns ganz einfach die Mittel. Aus den Ländern wüsste ich auch nicht, dass da Mittel bereitgestellt werden. Und in der Regel sind es die Kommunen selbst, wo diese Mannschaften herkommen.
Dann habe ich noch mal eine Frage an die Regierung. Nach dieser Absage durch den Deutschen Feuerwehrverband, gab es da noch mal dann im Nachgang Gespräche mit dem Land Berlin oder mit dem Deutschen Feuerwehrverband?
Ja, danke für die Frage. Also wir sind mit dem Deutschen Feuerwehrverband ganz kontinuierlich im Austausch. Wir alle paar Wochen treffen wir uns, ehrlich gesagt, weil es immer viele Themen gibt rund um die Themen Feuerwehr, Ehrenamt, Bevölkerungsschutz, Haushaltsmittel und Ähnliches. Da haben wir natürlich auch nach meiner Erinnerung sicher mehrfach noch dieses Thema mindestens gestreift, Herr Banse. Ich sehe auch ein Nicken, also insofern auf jeden Fall. Mit dem Land Berlin sind wir natürlich super regelmäßig im Austausch, aber speziell zu dieser Frage, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, nicht mehr nach der Absage. Vor der Absage war die Frage an das Land Berlin, inwieweit eine Kofinanzierung von Berlin in Frage käme, weil das absolut einzige Konstrukt, was rechtlich denkbar machbar gewesen wäre, um so etwas kurzfristig noch hinzukriegen, eine Co-Förderung vorausgesetzt hatte. Das war aber seitens Berlin nicht möglich. Und dann kam die Absage und danach, nach meiner Erinnerung, kein weiterer Austausch zu der Frage dann mit Berlin.
Noch mal eine kurze Frage an die Regierung. Es steht ja, die beiden Aussagen stehen ja konträr gegenüber. Also einmal wird gesagt, es war keine Ausfinanzierung seitens des Bundes, und das andere, Sie sagen, es gab keine Finanzierung. Wurde darüber denn gesprochen? Weil es scheint ja eine Verbandsstrukturform zu sein, da im Prinzip einen internationalen Wettkampf nicht ausrichten zu können.
Ich gebe zu, Aussagen, die sich konträr gegenüberstünden, wären mir jetzt ehrlich gesagt nicht präsent. Also, dass es nicht ausfinanziert war, scheint mir zu stimmen. Da sehe ich jetzt auch keinen Dissens sozusagen. Und weder hatte der DFV eigenes Geld, um das auszufinanzieren, noch hatte der Bund das rechtliche Konstrukt, um das auszufinanzieren, noch dritte Variante Kofinanzierung mit dem Land Berlin war möglich. Insofern, an der Stelle kann ich jetzt da den Widerspruch nicht erkennen. Ansonsten müssen Sie es mir vielleicht noch mal genauer vorhalten, weil ich den Text jetzt gerade auch nicht vorliegen habe.
Vielen Dank. Dann geht jetzt das Fragerecht an die SPD-Fraktion. Das übernehme ich an dieser Stelle, also nicht irritiert sein. Ich möchte auch noch mal aus der Position heraus sozusagen Ihnen ganz herzlich wirklich danken für die wichtige Arbeit, die passiert. Und Sie stehen ja für Millionen Menschen. Das darf man immer nicht vergessen. Wir haben hier im politischen Bereich durchaus ja auch mehrfach mit den Dingen, die Sie angesprochen haben, schon zu tun gehabt. Ich möchte nur mal zwei kurz nennen. Also Ahrtal ist ja schon gefallen, das Beispiel. Und ich kann mich gut erinnern, dass mal die Diskussion losging, was machen wir eigentlich mit diesen vielen Menschen, die die Schaufel ins Auto werfen, dahin fahren und dann da stehen. Und daraus sind ja verschiedene Überlegungen gekommen, also bis hin zu militärisch-ziviler Zusammenarbeit. Wie kann man das eigentlich besser strukturieren? Und ist ja auch ein bisschen Idee der einer kritischen Infrastruktur, die man da überlegt. Aber ich erinnere mich eben auch noch sehr gut, wie so viele Geflüchtete mal kamen aus Syrien und die Menschen ließen sich gar nicht aufhalten darin, wurden teilweise ja leider auch noch beschimpft dafür, muss man auch mal sagen, dass sie sich einfach eingesetzt haben, Kleidung zu sammeln und zu den Menschen zu gehen, sogar Strukturen aufzubauen. Also das ist eine schier grenzenlose Kraft, die da wirklich in der Bevölkerung ist. Und deswegen möchte ich doch noch mal nachfragen, wenn das alles doch da ist, Sie sagen es ja auch, wie geht es bei Ihnen eben mit der Ehrenamtsgewinnung weiter, mit der Nachwuchsgewinnung? Also von den Feuerwehren hatten wir ja eben schon einen sehr positiven bekommen, eine Rückmeldung bekommen, wobei ich da mir die Bemerkung erlauben dürfte zu sagen, liegt natürlich ganz stark auch daran, ob man Jugendfeuerwehren einrichtet, Minifeuerwehren einrichtet, also einfach auch eine Möglichkeit schafft, ne, so für die Jugend da aktiv zu sein. Und wie ist es bei Ihnen, beim ASB und beim DRK, wo sehen Sie die Möglichkeiten, tatsächlich noch besser zu werden für die Gewinnung, beziehungsweise wo sehen Sie auch die positiven Dinge, die das Ehrenamt bei Ihnen besonders mitnimmt? Vielleicht Sie beide? Ja,
ja, vielen Dank für die Frage. Genau, also für den ASB kann ich sagen, dass wir auch in Veränderungsprozessen sind und auch eine größere Aufnahmefähigkeit nach außen sicherstellen müssen. Das haben diese Lagen, die Sie eben gezeichnet haben, auch ganz gut gezeigt, dass wir gemerkt haben, in der Akut- und Notphase braucht es professionelles Ehrenamt oder professionalisiertes Ehrenamt aus dem Bevölkerungsschutz. Für langfristige Lagen merken wir, dass aus der Gesellschaft Menschen zu uns kommen, ob die jetzt Kleiderkammern aufmachen in Flüchtlingsunterkünften oder eine Form von sozialer Betreuung anbieten oder. Und seit 15, 16 sind wir da auch offener geworden. Und wir merken, das hat sich auch noch mal ein bisschen verstärkt in der Corona-Pandemie. Unsere Gesellschaft ist unglaublich resilient und die Leute sind in der Not besonders aktiv und engagiert. Wie viele Selbsthilfegruppen sich in Nachbarschaften gegründet haben. Also ich wohne in Köln in einem Mietshaus und dass da plötzlich für ältere Nachbarn mit eingekauft wurde, hätte ich vorher überhaupt nicht erwartet. Und als Organisation merken wir, diese Menschen kommen auch zu uns, wie auch zu den anderen Organisationen, weil sie merken, da finden sie auch ein Zuhause. Da finden sie Gleichgesinnte. Aber es ist auch so eine intrinsische Geschichte in den Organisationen, da eine Offenheit zu zeigen. Und nicht zu sagen, ich war ja vorhin bei dem Bild von Technik und hohen Qualifikationen, du musst jetzt erstmal 3 Wochen Lehrgänge machen, bevor du überhaupt mitmachen darfst. Mhm. Wir müssen auch niedrigschwellige Angebote finden und schaffen. Das tun wir auch, auch im sozialen Engagement. Und haben dann eine große, große Anschlussfähigkeit. Und zur Nachwuchsgewinnung, wir haben auch eine Jugendorganisation. Wir sind sehr aktiv in Schulen mit Schulsanitätsdiensten. Das ist immer ganz toll, denn die Lütten zu sehen, wenn sie so in der 4., 5., 6. Klasse ganz stolz mit einer ASB oder DLRG oder Johanniter oder Malteser oder DRK-Jacke rumlaufen, um sie mal alle mit ins Boot zu holen. Und dann reinwachsen in so eine Organisation und vom Schulsanitätsdienst ganz oft im Katastrophenschutz landen, auch aus den Freiwilligendiensten ganz oft einfach bleiben, wenn sie dann zum Studium irgendwo hingehen und sagen, ich habe da ein ganz tolles Engagement gefunden, da bleibe ich einfach und dann sind wir wieder bei diesem Thema langfristige Bindung. Aber es muss auch eine Offenheit der Organisation geben, da Türen aufzuhalten.
Wenn Sie auch hier gestatten, mir einfach 2 oder 3 ergänzende Faktoren zu sagen. Also das, was Michael Schnatz sagte, das würde ich auch so teilen. Bei uns wäre es dann das Jugendrotkreuz, das sehr viel in dieser Hinsicht macht. Was ich für das Rote Kreuz besonders hervorheben würde, wir haben ja die großen 5 sogenannten Rotkreuz-Gemeinschaften, das sind im Bevölkerungsschutz insbesondere Bereitschaften, Wasserwacht und Bergwacht. Und die haben eben vor Jahren schon begonnen und sind nach wie vor sehr intensiv dabei, zu schauen, wie können sie sich selbst weiter flexibilisieren, was Qualifikationen angeht, um bestimmte Dinge machen zu können, was aber auch das Zeitkontingent angeht, was erfordert wird, auch was sozusagen sozial erwartet wird. Wenn du bei uns mitmachen willst, musst du aber mindestens das und das tun. Und davon zu versuchen, davon wegzugehen, aber das ist eben auch nicht offensichtlich, dass man nicht die Erwartung hat, wenn du jetzt zu uns kommst, erwarten wir, dass du aber die nächsten 35 Jahre schon dabei bleibst. Sondern eher auch das einfach Strukturen schaffen, die das auffangen können, dass jemand sagt, ich mache das jetzt mal für ein halbes Jahr oder ich möchte das vielleicht auch noch ein Jahr machen, aber dann möchte ich was anderes oder möchte ich zumindest überlegen dürfen und mich nicht rechtfertigen müssen, dass ich das weiter tue.
Vielen Dank. Wir müssen nachher weitermachen, denn das Fragerecht geht an Bündnis 90 Die Grünen. Tina Winkelmann, bitteschön.
Danke, Frau Vorsitzende. Auch erstmal von uns vielen herzlichen Dank fürs Kommen, vielen herzlichen Dank für den täglichen Einsatz. Ohne die Blaulichtorganisationen und ja, ich möchte es jetzt auch noch mal nennen, die Malteser, die Johanniter, das DLRK, DLRG, es macht die Gemeinsamkeit, es macht die Gemeinschaft aus. Ihr sorgt für öffentliche Sicherheit, für gesellschaftliche Resilienz. Ohne euch würde hier in allen gesellschaftlichen Bereichen wirklich in unserem Land wenig bis gar nichts gehen. Und das muss auch nochmal wirklich herausgestellt werden. Und dann wäre ich auch eben bei unserer Frage. Und mich würde jetzt mal interessieren, welche Erwartungen richten Sie, besonders vielleicht, wenn wir dann auch mit dem DRK, mit Frau Dr. Spieker beginnen könnten, hinsichtlich der bundeseinheitlichen Regelung beziehungsweise Mindeststandards zur Helfergleichstellung eben an die Bundesregierung. Die Helfergleichstellung ist eben ein sehr wichtiges Thema. Wir brauchen die Helfergleichstellung, um, glaube ich, hier auch wieder mehr Menschen gewinnen zu können fürs Ehrenamt. Und deswegen würde ich gern an alle die Frage stellen, würde mich aber sehr freuen, wenn Frau Dr. Spieker beginnt.
Das mache ich gern, vielen Dank. Und ich versuche auch, mich kurz zu fassen. Lassen Sie mich vielleicht Folgendes sagen und betonen. Die Forderung oder die dringende Bitte um Helfergleichstellung ist kein Lobby-Slogan, das sich das DRK überlegt hätte, sondern das ist aufnehmend schlichtweg, was wir als Feedback von den unterschiedlichen Ehrenamtlichen aus den unterschiedlichen Gemeinschaften und sonstigen Verwendungen ständig bekommen. Uns ist selbstverständlich klar, dass, und Michael Schnatz hat das in seinem Einsatzstatement ja auch angedeutet, es gibt unterschiedliche Gesetzgebungs- und Gesetzesvollzugszuständigkeiten. Das ist völlig klar. Ich glaube aber, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie der Bundestag es unterstützen könnte, sozusagen den Appetit zu schaffen, auch für Landesgesetzgebungen, für Landesbehörden zu einer gleichen oder sehr vergleichbaren Lösung zu kommen. Für mich, also es gibt verschiedene, ich habe mich auch mal mit beschäftigt. Ich glaube, was eigentlich das einfachste und vielleicht auch das gleichzeitig wirksamste Mittel sein könnte, ist, wenn man einen gewissen Mindeststandard als Empfehlung formulieren könnte. Und vielleicht auch noch ein paar Hinweise, wie das dann tatsächlich funktionieren kann. Das wäre, glaube ich, sehr viel wirksamer, nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig ja, als es sich so jetzt abstrakt beschrieben anhören würde. Vielen Dank.
Tja, wir Feuerwehren haben dieses Problem in dem Umfang ja nicht. Wir haben aber weit über 100 Jahre dafür gekämpft, dass es so ist, wie es jetzt geregelt ist. Wir haben die Freistellung bei Einsätzen und bei Ausbildung uneingeschränkt. Wir haben einen besonderen Versicherungsschutz. Feuerwehrleute sind mit mehr Leistungen versichert als alle anderen Menschen, wenn etwas passiert. Aber das sind alles Dinge, die wir lange, lange erarbeitet haben, wo wir sehr viel kämpfen mussten. Bezahlt werden diese Dinge durch die Kommunen, durch die Bürger in den Gemeinden. Sie zahlen letztendlich ihre Feuerwehren, das zahlt nicht das Land und nicht der Bund. Nur dann, wenn es sich um größere Katastrophenfälle handelt, wenn dann Feuerwehreinheiten in Katastropheneinsatz gehen auf Landesebene oder Bevölkerungsschutzmaßnahmen, dann sieht die Kostenteilung vielleicht etwas anders aus. Aber jetzt ist es so, es zahlen die Kommunen und wir sind eigentlich, was das angeht, gut abgedeckt. Und ich persönlich bin auch der Meinung, es muss für alle Organisationen die gleiche Absicherung geben. Ich bin aber nicht bereit, dass man jetzt Standards setzt, die vielleicht unter dem liegen, wie die Feuerwehren jetzt abgesichert sind. Ich glaube, da werden wir uns nicht drauf einlassen können. Aber es sollte schon so sein, das THW ist ja ähnlich gut abgesichert wie die Feuerwehren, dass man da eine Einheitlichkeit hinbekommt und für alle gleich. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen DLRG, Bergwacht, Wasserwacht, ASW, Samariter, Johanniter, das sind alles Ehrenamtler und das Deutsche Rote Kreuz, die in den Einsatz gehen und die müssen eigentlich alle gleich abgesichert sein. Wir sind ja zusammen an den Einsatzstellen.
Vielen Dank. Herrn Schnatz nehmen wir in die zweite Fragerunde. Wir würden diese erste Fragerunde noch eben abschließen mit der Fraktion Die Linke, Frau Eising und dann Frau Stock würden wir es noch mal versuchen, dass Sie auch Ihr Statement abgeben können. Aber erstmal
hat jetzt. Wir können mal testen, ob Sie mich hören.
Ja, wir hören Sie sehr gut. Wunderbar. Erhalten Sie diese Leitung. Dann hat erstmal jetzt Frau Eising das Wort.
Gut, vielen Dank. Und wenn Sie mir dann zum Schluss 10 Sekunden lassen, ich würde nämlich dann gerne noch die Regierung fragen. Also zum einen bin ich erstmal sehr verwundert, dass die Abwesenheit der Staatsministerin heute im Ausschuss da ist. Sie sitzt unten in der Regierungsbank und ist nicht in dem Ausschuss. Also Würdigung des Ehrenamts sieht aus unserer Sicht anders aus. Aber jetzt komme ich zu den Fragen gerne an andere, an alle Verbände. Ich mache jetzt ein anderes Thema auf, nämlich wie ist die Haltung der Organisation zum Thema Ersatzdienste bei einer Reaktivierung der Wehrpflicht? Einzelne Jugendorganisationen von ihren Verbänden haben sich ja dazu schon geäußert. Und in welchem Umfang können die jeweiligen Organisationen personell und finanziell einen Ersatzdienst anbieten, sollte eine Wehrpflicht wieder eingeführt werden?
Vielleicht ganz knapp. Also wenn die Wehrpflicht wiederkommt und damit auch der Wehrersatzdienst, stehen wir zumindest bereit, die alten Strukturen zu reaktivieren. Die sind ja jetzt noch nicht so lange ausgeschaltet. Es gibt da ja auch erste politische Bestrebungen eines Zivildienstgesetzes oder der Überarbeitung des alten Gesetzes. Da sind wir auch eingebunden. Und das sehen wir jetzt als ASB auch als gesellschaftliche Verpflichtung im Rahmen der Gesamtverteidigung, diesen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, Dienste bei uns zu machen. Über finanzielle Rahmenbedingungen und wie das konkurriert mit Freiwilligendiensten, muss man dann im Detail noch mal sprechen. Das würde den Rahmen hier heute, glaube ich, auch sprengen. Ganz wichtig ist, der alte Paragraph 14 ist, meine ich, dass der Zivildienst auch über mehrere Jahre geleistet werden kann, weil das zahlt auf den Bevölkerungsschutz ein. Wir brauchen keine Zivildienstleistenden, die 6 Monate Vollzeit da sind, sondern langfristig mehrere Wochenenden über viele Jahre verteilt bei uns sein können.
Kann ich für die Feuerwehr nur unterstreichen, genauso sieht es aus. Wir wären auch bereit, das sofort wieder umzusetzen. Was Sie uns wünschen würden, es gibt jetzt ja diese Umfragen an die jungen Männer und auch Frauen, wenn sie da mitmachen wollen, ob sie bereit wären, zur Bundeswehr zu gehen, ja oder nein. Warum schreibt man denn diese Umfrage nicht gleich mit rein? Sind Sie bereit, wärt ihr bereit, im Bevölkerungsschutz tätig zu werden, bei der Feuerwehr, bei den Hilfsorganisationen? Das würde uns auch ein Stück weit nach vorne bringen. Denn wenn es dann dazu kommt, ist das natürlich für uns ein Plus. Wir würden den demografischen Wandel natürlich dann auch ein Stück weit entgegentreten, wenn noch mehr junge Menschen mitmachen, klar. Und was ganz wichtig ist, es reicht nicht für 6 Monate. Es müssen mehrere Jahre sein. Allein die Ausbildung eines einsatzfähigen Feuerwehrmannes dauert 2 Jahre oder Feuerwehrfrau dauert 2 Jahre.
Also noch 20 Sekunden haben wir.
Dann würde ich gerne an Frau Kiebele weitergehen. Und zwar, wie rechtfertigt die Bundesregierung die bislang über alle Bundesländer hinweg unterschiedliche Versorgung der Helferinnen und Helfer?
Da würde ich fast an Herrn Plate weitergeben, weil das eine Zuständigkeit des BMI ist, aber das ist eben die Kompetenzverteilung zwischen Bundes- und Landesrecht. Aber das kann Herr Plate gerne noch weiter ausführen.
Ja, genau, so ist das. Sie spielen auf die Helfergleichstellung an. Das hatten ja auch von den Kolleginnen und Kollegen einige hervorgehoben. Das ist auch aus unserer Sicht ein reales Problem. Nur allein, dass etwas ein reales Problem ist, heißt noch nicht, dass es eine Bundeskompetenz gibt, das Problem zu lösen. Also es ist einfach so, ich kann gleich auf das Thema Empfehlungen auch eingehen, aber dass der Hauptwunsch ist natürlich immer, es müsste eine gesetzliche Vereinheitlichung gehen. Wenn es eine Vereinheitlichung sein soll, müsste es eine bundesgesetzliche Vereinheitlichung sein. Das ist aber tatsächlich Kraft der Kompetenzordnung unseres Grundgesetzes so nicht möglich. Die Länder können das nur jeweils regeln. Und das bedeutet, Herr Banse hatte schon gesagt, er möchte keine Angleichung nach unten, völlig nachvollziehbar, dann müsste es eigentlich, wenn dann eine Angleichung auf den bisherigen Maximalstandard sein. Das kostet natürlich Geld, deswegen wollen das nicht alle Länder oder können es sich zumindest nicht leisten, sagen wir es mal so. Es gibt auch die Edener Empfehlung, da ist so meine Erfahrung in der Bund-Länder-Zusammenarbeit, dass eine Empfehlung des Bundes nicht häufig, um nicht zu sagen, in aller Regel nicht besonders wirksam ist und häufig sogar kontraproduktiv. Die dritte Variante, die wir bisher verfolgen, aufgrund dieser Rechtsauffassung, dass wir das nicht bundesgesetzlich regeln können, ist, dass wir zumindest immer in allen Gremienstrukturen dafür werben, dass solche Vereinheitlichungsschritte erfolgen. Zuletzt war es auch in der IMK, der Bundesinnenminister hat auch mit dafür geworben, Seite an Seite mit einigen Landesministerpräsidentinnen und Präsidenten. Und wir sehen auch eine Bewegung. Es gibt zunehmend Länder, die Schritte unternehmen. Allerdings, so viel gehört zur Ehrlichkeit dazu, das ist eine langsame Bewegung und auch aus unserer Sicht eigentlich eine zu langsame Bewegung. Die letzte Variante, Herr Schnatz hatte das so ein bisschen angedeutet, kann man das nicht zumindest vereinheitlichen für den Bereich, für den der Bund Bundeszuständigkeit hat? Das würde bedeuten für den Zivilschutz, das ist quasi für den Kriegsfall. Das würde natürlich rein rechtlich gehen, aber wir müssen das mal so ein bisschen abwägen, weil der Zivilschutzfall tritt hoffentlich, wenn wir mit unseren Bemühungen sozusagen uns in der Gesamtverteidigung besser aufzustellen und deswegen Russland vielleicht nicht auf die Idee kommt, die NATO anzugreifen, tritt der Zivilschutzfall hoffentlich gar nicht ein. Das heißt, real würde sich diese Gleichstellung nicht auswirken. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das zumindest so eine Art, sagen wir mal, Impuls setzen würde. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, auch innerhalb der Regierung derzeit noch. Aber Sie wissen vielleicht, im Koalitionsvertrag steht drin, dass es grundsätzlich ein Artikelgesetz zivile Verteidigung geben soll. Ich vermute, dass auch in diesem Jahr irgendwann ein Referentenentwurf kommt. Und im Zuge der Überlegung, was da alles drinstehen soll und wie wir was regeln wollen, werden wir uns auch über diese Frage noch mal beugen. Aber ich sage ganz bewusst, da kann ich noch kein Ergebnis zusagen, weil die Diskussionen noch laufen. Da sprechen Argumente dafür und dagegen.
Ich habe noch 4 Sekunden, wenn ich ganz schnell mache.
Ja.
Plant die Bundesregierung einheitliche Regelungen für Aus- und Weiterbildung? Weil Sie haben ja gerade gesagt, Sie müssen da frei nehmen, also Bildungsurlaub für alle.
Also hab die Frage verstanden, auch wenn sozusagen die letzten Sekunden abgeschnitten waren. Das ist im Prinzip das gleiche Thema. Also da können wir nichts in dem Sinne planen, weil der Bund keine eigene Rechtsetzungskompetenz hat für so eine Vereinheitlichung. Es fällt leider, ich bedauere das auch wirklich selber, leider in die gleiche Schublade rein. Eigentlich können nur die Länder, aber wir suchen nach Lösungen intensiv, übrigens auch im Dialog mit den Hilfsorganisationen und THW, suchen nach Lösungen, wie wir trotzdem das gemeinsam erkannte Problem im besten Falle lösen oder zumindest so klein kriegen, wie es geht.
Vielen Dank. Dann haben wir jetzt die erste Runde beendet. Und Frau Stock, jetzt kommt Ihr großer Moment. Sie haben jetzt 5 Minuten, um aus Ihrer Sicht Ihr Eingangsstatement noch mal zu halten. Bitte schön.
Ja, ich versuche jetzt mal auch im Angesicht des Fortschreitens der Zeit und die Themen, die ja schon gekommen sind, alles mit einer Klappe zu erschlagen. Ich denke, das THW an sich ist bekannt, die Zivil- und Katastrophenschutz Organisation, Behörde des Bundes mit über 88.000 Ehrenamtlichen, die das Herz und das Rückgrat sind, die nicht nur unsere Struktur bilden, sondern quasi das, die operative und auch, sage ich mal, die Keimzelle des Einsatzes und der Mitbestimmung hier im THW sind. Wir haben auch Aufwuchs, wie meine Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben, in den Zahlen, vor allen Dingen auch im Jugendbereich, wachsen die Zahlen an. Allerdings wissen wir auch, jetzt kommen die geburtenschwachen Jahrgänge. Das könnte ein Problem werden, da wir auch 80% unserer Nachwuchseinsatzkräfte eben aus der Jugend ziehen. Wir sind daher auch, wie meine Vorredner zum Wehrersatzdienst gesprochen haben, da natürlich dafür, diese Ersatzleistung beim THW abzubilden. Hier sprechen wir uns natürlich auch für ein mehrjähriges Modell aus, einfach weil wir uns dadurch erhoffen, durch dieses langfristige Engagement auch weiterhin im THW dann bleibt und wir natürlich auch nur über langfristiges Engagement Einsatzroutinen bekommen und auch die Ausbildung absichern können. Insgesamt sind wir im THW mal als Zahl auch in den letzten Jahren, vor allen Dingen 2024 und 2025, bedingt auch durch Naturkatastrophen im Einsatz aufgewachsen. Insgesamt 2 Millionen Einsatzstunden wurden 2024 und 2025 geleistet. Das ist eine enorme Summe. Und ich spreche ja hier für den Landesverband Sachsen-Thüringen. Ich wurde ja vorhin als Landesbeauftragte hier vorgestellt. Gerade dieser Landesverband ist sehr gut in die Strukturen der örtlichen Gefahrenabwehr eingebunden. Und die Unterstützungsleistung auch für Feuerwehr und Polizei nimmt zu, wie wir das zum Beispiel letztes Jahr hier im Waldbrandszenario in der Gorischheide hatten. Da es ja hier um das Thema Ehrenamt geht und der Ausschuss sich wahrscheinlich auch oft mit Ehrenamt und Sport beschäftigt, noch zu meinem Hintergrund. Ich bin seit fast 9 Jahren im THW, aber davor war ich 16 Jahre als Bildungsreferentin beim Landessportbund Sachsen tätig und habe dort mich für die Engagementförderung und die Ausbildung eingesetzt. Von daher kann ich, denke ich, ganz gut aus verschiedenen Blickwinkeln, vor allen Dingen auf dieses besondere Ehrenamt hier im Zivil- und Katastrophenschutz blicken. Wir im THW versuchen uns immer weiterzuentwickeln, wo vorhin auch die Frage vielleicht kam zu dem Thema, wie können wir noch besser werden oder wo sind die Punkte, wo man ansetzen kann. Ist es natürlich immer eine Frage, wie motivieren wir Menschen? Das Thema Helferinnen, Helfergewinnung war Thema für dieses Ehrenamt, was so sehr an Herausforderungen, auch an persönlichen Einsatz gebunden ist in seiner Freizeit, seinen Arbeitgeber, seine Familie, seine Fürsorgepflichten zu verlassen und für die Sicherheit am Ende dieses Landes einzustehen. Und dazu braucht es eben gute Rahmenbedingungen. Wir versuchen das durch moderne und neue flexible Liegenschaften, die Heimat unserer Ehrenamtlichen. Wir versuchen das durch neue und flexible Mitwirkungsformate. Wir haben letztes Jahr einen digitalen Ortsverband gegründet, unser Virtual Operations Team, Support Team, VOST genannt, das zum Beispiel in Einsatzlagen digitale Informationen recherchiert und für die Einsatzlage aufbereitet. Und natürlich versuchen wir immer weiter die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Ehrenamt sicherzustellen oder herzustellen, zu verbessern und dazu auch beispielsweise den Frauenanteil zu erhöhen, vor allen Dingen den Frauenanteil auch in Führungspositionen. Das ist uns ein ganz wichtiges Thema und wir möchten auch weiter neben die Ehrenamtlichen zu fördern, den Bundesfreiwilligendienst und die Freiwilligendienste beibehalten, denn sie unterstützen hier ganz massiv auch unsere Nachwuchseinsatzkräfte. Und von daher ist das ein wichtiger weiterer Punkt, den wir als THW benötigen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Frau Stock. Und prima, dass das jetzt auch geklappt hat. Und ich möchte nur, damit es nicht irgendwie vielleicht zu Missverständnissen kommt, wir haben natürlich Präsidentinnen und Präsidenten jeweils des Bundesverbandes angefragt. Aber natürlich sind Organisationen frei, nicht so jemanden dann jeweils zu schicken, den oder die sie jetzt besonders für geeignet halten. Aber das wollte ich nur noch mal klären, dass es nicht nachher komisch aussieht. Warum haben Sie jetzt den Verband ausgesucht? Das haben wir nicht getan. Darauf hatten wir uns auch mit allen Obleuten verständigt. Wir kommen jetzt zu einer nächsten Fragerunde, eine kleinere, wo auch alle Antworten in die Zeit mit hineingerechnet werden. Und deswegen gebe ich nur den Hinweis, dass es Sinn machen kann, vielleicht gezielt Leute anzusprechen. Wenn vier Leute antworten sollen, sind 3 Minuten schon schnell um. Und für die Union beginnt jetzt Stefan Mayer. Bitte schön.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte natürlich auch zunächst mal Ihnen als Vertreter der Blaulichtorganisationen ganz herzlich danken, Ihren ehrenamtlichen, aber auch den hauptamtlichen Helferinnen und Helfern in Ihren Organisationen. Herr Schnatz hat ja schon darauf hingewiesen, ich durfte mal den Preis die helfende Hand verleihen. Das hat jetzt ehrlich gesagt am wenigsten wehgetan. Ich habe aber auch mal über mehr als zehn Jahre hinweg sowohl der THW Landeshelfervereinigung in Bayern als auch dann der Bundeshelfervereinigung vorstehen dürfen. Also ich weiß um die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements, insbesondere bei den Blaulichtorganisationen. Das ist ja schon erwähnt worden, wir sind an sich hier originär ja der frühere Sportausschuss und jeder, der hier sitzt, ist sportbegeistert. Aber der entscheidende Unterschied ist natürlich schon, wenn ich Sport treibe in einem Sportverein, dann tue ich dies für gewöhnlich für mich selbst, für die eigene körperliche Ertüchtigung, für den Spaß am Sport. Wenn ich mich in einer Blaulichtorganisation engagiere, wie dies 1,8 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürgern tut, dann mache ich dies aus altruistischen Gründen. Dann bin ich bereit, zu jeder Tages- und Nachtzeit aufzustehen, die Familie zu verlassen, den Arbeitsplatz zu verlassen, um Menschen in Not zu Hilfe zu eilen. Und das ist etwas ganz Besonderes, Frau Vorsitzende. Da, glaube ich, muss man schon wirklich sehr, sehr dankbar sein für dieses herausragende Engagement. Jetzt ist in der ersten Fragerunde ja eines schon deutlich geworden. Wir sind hier ja ein Querschnittsausschuss. Wir sind der Ausschuss für Sport und Ehrenamt. Wir sind nicht der Innenausschuss. Und es ist ja jetzt schon bei dem Thema Helfergleichstellung deutlich geworden, dass erstens wir als Bund nicht ganz so zuständig sind und zum anderen ist das Bundesinnenministerium, wenn dann, zuständig. Und das haben Sie ja auch den Antworten von Herrn Dr. Plate entnommen. Da ist ja alles in bester Hand und vor allem in besten Händen. Was ich jetzt spannend finde und jetzt die Frage, natürlich in der Kürze der Zeit würde ich mal den Herrn Bansi mal und den Herrn Schnatz rausgreifen. Was würden Sie denn vorschlagen? Die Bundesregierung plant im Koalitionsvertrag einen Zukunftspakt Ehrenamt. Was müsste denn aus Ihrer Sicht da rein in Sachen Gemeinnützigkeitsrechts verändern, Zuwendungsrecht, Haftungsrecht, Abgabenordnung, Datenschutzrecht? Wenn Sie es jetzt in diesen verbleibenden 45 Sekunden nicht beantworten können, dann möchte ich Ihnen die Bitte anheimstellen, dass Sie es uns im Nachgang zu dieser Sitzung zukommen lassen, weil auch selbst 5 Minuten Antwortzeit sind nicht ausreichend, um diesen Themenkomplex nur annähernd ausreichend abzudecken. Aber mir ist das wirklich ein sehr ernsthaftes Thema. Ich glaube, das ist eine einmalige Chance, die die Bundesregierung jetzt hat mit der Staatsministerin, die wir mit diesem Ausschuss haben, dass wir über die verschiedenen Branchen hinaus uns den Dingen annehmen, die das Ehrenamt in Deutschland momentan noch hemmen.
Also dann nehme ich mir jetzt die Freiheit und sage mal, wir haben ja schon einen Zukunftspakt Ehrenamt auf den Weg gebracht und es soll an einem zweiten jetzt gearbeitet werden. Und genau, und da hat Herr Mayer ja völlig recht, dass wir sehr interessiert sind daran, natürlich Ihre Einschätzung. Also ich glaube, in 10 Sekunden, das wird nichts. Ne? Wollen wir das dann auf die, ich würde noch mal 15 Sekunden bei der dritten Runde bei Ihnen draufschlagen. Genau, so machen wir das. Dann geht es jetzt weiter an die AfD-Fraktion. Herr Schieske noch mal.
Ja, danke. Ganz kurze Einleitung. Herr Banse, Sie wissen ja sicherlich um die deutschen Meisterschaften in Torgau. Da gab es ja einige Zeitungsberichte. Und meine spezielle Frage, Sie sagten ja jetzt, jeder ist gewählt bei der Feuerwehr in verschiedenen Funktionen. Auf welcher satzungsrechtlichen Grundlage wurde der Fachkoordinator Sport seiner Ämter enthoben? Gab es eine Anhörung, eine schriftliche Begründung oder einen formalen Beschluss eines zuständigen Gremiums, die ihn auch gewählt haben?
Er ist seines Amtes enthoben worden. Ich war selber nicht zugegen, ich war selber nicht dabei, als das passiert ist. Damit Sie wissen, wovon wir reden. Bei der Deutschen Meisterschaft hat er die erste Strophe der Nationalhymne bewusst spielen lassen. Wir hatten auch ausländische Sportler dabei. Wir hatten auch Sportgruppen dabei, die gar nicht wussten, was sie in dem Moment machen sollten. Es ist dann sofort die Entscheidung getroffen worden, dass er noch an Ort und Stelle seines Amtes entbunden wurde. Obwohl wir mittlerweile ja wissen, diese erste Strophe ist nicht verboten in Deutschland. Aber ich glaube, die Wirkung bei einer internationalen Veranstaltung, bei einer deutschen Meisterschaft, wenn man dann die erste Strophe des Deutschlandliedes spielt, müsste eigentlich eben klar sein. So, der Ausschluss wurde daraufhin besprochen mit seinem Landesverband. Er hört dem Landesverband, ich meine Sachsen-Anhalt an, wenn ich mich nicht alles täusche, oder Brandenburg, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Der Landesverband hat den Ausschluss bestätigt. Er ist dort auch nicht mehr in Funktion, in keiner Funktion mehr. Und der Deutsche Feuerwehrverband hat mit seinem Gremium, es gibt einen Sportausschuss, über diese Punkte beraten. Auch dort wurde einstimmig beschlossen, dass er seiner Aufgaben enthoben wird. Während dieser ganzen Überprüfung hat sich noch herausgestellt, dass er gar nicht Mitglied einer Feuerwehr war, zum Zeitpunkt, als das passiert ist. Er ist dann nachträglich in eine Feuerwehr eingetreten, die ihn dann aufgenommen hat. Allein das führt schon dazu, dass er gar keine Ämter im Deutschen Feuerwehrverband ausüben darf. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten gibt es eine Satzung, da kann man reingucken. Es gibt Satzungen und Richtlinien unserer Verbände.
Ja, danke für den Tipp mit den Satzungen und Richtlinien. Warum? Es waren ja Funktionsträger auf der Bühne, die ja abgewartet haben, bis die erste Strophe zu Ende war. Unter anderem der Landesfeuerwehrpräsident in Brandenburg, weil da war der Kamerad ja zugegen. Warum haben im Prinzip Verantwortungsträger nicht sofort eingegriffen? Haben Sie darüber mal in Ihrem Verband gesprochen?
Ja, natürlich habe ich nachgefragt. Ich wurde auch sofort angerufen, als das passiert ist. Ich war im Ausland, als das in dienstlicher Funktion. Die waren im ersten Moment alle verdutzt. Die haben sich alle angeguckt und wussten gar nicht, was geschieht. Die konnten in dem Moment gar nicht wechseln, was da gerade abläuft, dass die Deutschlandhymne die erste Strophe gesungen wird. Und man hat dann daraufhin sofort reagiert. Man hätte natürlich sofort den Stecker ziehen müssen. Aber ich glaube, in so einer Situation, dann wäre ich wahrscheinlich auch im ersten Moment erstmal ein bisschen sprachlos gewesen. Das ist in meinen Augen so daneben, dass ich da gar keine Worte für habe, wenn man so etwas tut bei so einer Veranstaltung.
So, Herr Banse, Sie sehen breite Zustimmung. Vielen Dank. Und dann geht das Fragerecht an die SPD-Fraktion Bettina Luck, bitte.
Ja, machen wir aus dem Untersuchungsausschuss jetzt mal wieder den Ausschuss für Sport und Ehrenamt. Ich bedanke mich erstmal auch beim Feuerwehrverband, dass Sie versucht haben einzuspringen, als klar war, dass die Meisterschaften weder in Russland noch in Belarus stattfinden können. Dafür vielen, vielen Dank, weil das war sicher sehr viel Arbeit, sehr viel Koordination, dass das hinten raus nicht geklappt hat, was vermutlich unter Umständen auch mit dem fehlenden Bundeshaushalt zusammenhängen könnte, ist dann leider traurige Realität, die wir anerkennen müssen. Ändert aber nichts an dem Dank. Ich würde gerne eine Frage ans THW richten. Auch da erstmal vielen Dank für alle, die sich engagieren innerhalb des THWs und die auch immer einen guten Draht zu ihren Abgeordneten haben, indem sie zu den Jahresdienstversammlungen einladen. Und warum erzähle ich das? Ich kriege da immer eine Hausaufgabenliste mit. Unter anderem höre ich seit Jahren immer wieder den Hinweis, dass wir bei Beschaffungen gerade innerhalb der Organisation Probleme haben, weil bereits für kleinere Summen unverhältnismäßig viel Aufwand für Angebotseinholungen und Ausschreibungen getätigt werden muss. Vielleicht können Sie da mal sagen, wo Sie vielleicht ein Handlungsfeld sehen würden. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, eigentlich würde ich die gerne an alle richten, aber mit Blick auf die Zeit sehr schwierig. Mich beschäftigt die Frage im Sinne der Gesamtverteidigung, wie viel Doppelverwendungen wir haben. Also ich weiß, dass bei mir in der Region mehrere Feuerwehrleute beim ASB unterwegs sind. Einige, die beim DRK sind beim THW. So, dass für mich insgesamt die Frage ist, wie sind wir da aufgestellt? Vielleicht können wir das auch im Nachgang beantworten, weil ich glaube, das passt heute mündlich nicht. Ja, insofern würde ich jetzt mich auf die Antwort des THWs freuen.
Bitte schön, Frau Stock.
Ja, direkt auf die erste Frage ging in Richtung Beschaffung, Direktauftragsgrenzen etc. wurden ja schon angehoben, werden ja auch in Zukunft noch erweitert. Von daher ist diese Frage fast gar nicht mehr relevant. Die meisten Beschaffungen laufen auch in den Regionalstellen. Und wir haben auch zum Beispiel Eigenbeziehung des Beauftragten für Haushalt jetzt auf 50.000 Euro hochgeschraubt. Also wir haben jetzt auch Vergabeerleichterungen durch die Organisation bekommen. Aber wir haben natürlich auch da noch Nachholbedarf auf alle Fälle. Aber da sind auch politische, Regelungen noch zu treffen. Ohne dass ich jetzt der Haushälter bin oder die Haushälterin, das ist einfach nicht mein Thema hier im Landesverband, wir haben das so gut wie möglich geregelt. Und wir unterstützen das Ehrenamt vor allem diesbezüglich in den Beschaffungen, dass da fast gar nichts mehr in den Ortsverbänden anfällt. Und von daher würde ich das so beantworten. Die zweite Frage war nochmal in Richtung.
Ich glaube, die schaffen wir jetzt nicht mehr.
Ach so, okay.
Denn wir haben ja noch eine dritte Runde, da können wir noch einiges nachfragen. Aber dann gehen wir jetzt noch mal zu Bündnis 90 Die Grünen. Ophelia Nick, bitte.
Ja, gerne. Vielen Dank. Und es haben sich ja schon einige bedankt, dass wir hier die Blaulichtorganisationen haben und das Ehrenamt. Und dem will ich mich aber trotzdem auch noch mal anschließen, weil ich weiß immer nicht, ob es wirklich allen so klar ist, was hier geleistet wird. Ich weiß, als junge Kommunalpolitikerin ist mir das dann wirklich erst mal so klar geworden, gerade in der Politik, dass auch unser Land funktioniert, weil es eben Ehrenamt in diesem Land gibt. Und viele, die sich vielleicht über unser Land ärgern, können ja auch, wenn sie nicht in die Politik gehen wollen, ja auch immer noch ins Ehrenamt gehen und können da viele sinnvolle Sachen machen. Und man lernt ja auch fürs Leben. Also das, finde ich, haben Sie auch noch mal sehr gut dargestellt. Ja, es ist ja ein Querschnittsthema, deswegen meine Frage auch an die Bundesregierung. Da ist auch noch mal, wenn man auf die Jugendorganisation der Blaulichtorganisation guckt, welches Ressort hat da die Federführung, wenn man Innenministerium, Familienministerium anguckt oder Kanzleramt, einmal da die Frage. Und in welchem Format erfolgt die ressortübergreifende Abstimmung und an wen soll sich der Ausschuss für regelmäßige Unterrichtung federführend wenden?
Soll ich ganz kurz, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das einmal klarzustellen. Also im Prinzip für das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz, also im Kern bei den Blaulichtorganisationen, ist die Federführung im BMI, sodass Sie sich gerne sozusagen mit Fragen, Bitten und Ähnlichem an das BMI wenden können. Gleichwohl sozusagen sind wir total eng abgestimmt. Die Kolleginnen, die sozusagen die querschnittlich ehrenamtlichen Dinge tun und die Kollegen, die bei uns und ich selber im Bereich Bevölkerungsschutz speziell Ehrenamt machen. Also wenn Sie zum Beispiel schauen auf so ein Projekt wie Zukunftspakt Ehrenamt, dann kommt der Entwurf von den Kolleginnen, aber die kommen auf uns zu und sagen, was habt ihr Blaulichtspezifisches, was da auch rein muss sozusagen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Falls das noch nicht präzise genug ist, sagen Sie gern.
Nein, wunderbar, vielen Dank und auch zügig. Dann habe ich sogar noch eine Minute, beziehungsweise Herr Schnatzer, würde ich an Sie auch noch mal das Thema Helfergleichstellung von meiner Vorrednerin, dass Sie da auch noch mal was zu sagen.
Danke. Genau, das ist uns ein Herzensanliegen. Wir beziehen das immer auf das Zivilschutzthema, wo der Bund eine Handlungskompetenz hat. Aber wenn man es ganz klar runterbricht, ist es schon so, dass wir ja eine Zweiklassengesellschaft im ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz haben. Einmal die öffentlich-rechtlich geregelten Organisationen und eben die Fünf-Hilfsorganisationen, die viele von den Dingen nicht haben. Ne? Also das fängt an bei den Freistellungsregelungen. Ehrenamtliche beim ASB, beim DHK und den anderen können freigestellt werden. Vom THW und Feuerwehr müssen freigestellt werden. Das ganze Thema Versicherungsschutz ist für uns eine riesen Herausforderung. Herr Mayer, da kommen wir gerne auf Sie zu, weil wir das selber organisieren müssen in weiten Teilen. Und auch die Freistellung für Übungen und Ausbildung. Das machen die Leute wirklich an Wochenenden und in ihrem Urlaub. Das sind Herausforderungen, die manchen Menschen das Engagement auch sehr schwer machen.
Vielen Dank. Das war doch auf den Punkt. Dann hat schon Frau Eising das Wort für die Linke.
Okay, gerne an die Feuerwehr. Sie hatten vorhin schon gesagt, also die Kirchen sind gegangen, die Wehren sind noch da. Das ist bei mir auch so, Ostthüringen, ländlich geprägter Landkreis. An der A4, an der A9 und bei uns sind ganz viele in der Freiwilligen Feuerwehr. Und es gibt eben, weil, da habe ich die Autobahn benannt, viele Unfälle und nicht bloß Ölspur wegmachen, sondern richtig Bergungsarbeiten. Und es gibt bei uns nur ganz kleine Betriebe, ein Meister und drei Gesellen. Und die drei Gesellen sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nur haben die mir geschildert, dass es sozusagen auch Repressionen seitens des Arbeitgebers gibt, sie rücken aus. Ich kann ja den Arbeitgeber ein bisschen verstehen. Der Auftrag muss fertigsperren, wenn die auf dem Dach sind und die Feuerwehr ruft. Gibt es dahingehend aus Ihrem Verband, aus Ihrer Sicht irgendwas, auch eine Kampagne, dass man die Arbeitgeber dafür sensibilisiert, wie Sie gesagt haben, Sie machen Nachwuchssorge. Können Sie da irgendwie, also das wäre nämlich ja sehr schade, weil im Endeffekt gehen die dann weg, weil Job geht vor Ehrenamt, leider.
Das ist jetzt Theorie und Praxis. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Handelskammer, wir arbeiten sehr eng zusammen mit den Handwerkskammern, sprechen mit den Arbeitgeberverbänden, um eben die Akzeptanz aufzubauen, dass man Feuerwehrleute zu den Einsätzen gehen lässt. Andererseits ist es aber auch so, jedes Feuerwehrmitglied muss im Gefühl haben, ob er jetzt unbedingt in den Einsatz gehen muss oder ob er nicht doch lieber im Betrieb bleibt. Es gibt Situationen, stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem großen Werk an einem Band und wenn Sie weggehen, dann bleibt dieses Band stehen und 30 Leute, die dahinter arbeiten, können auch nicht mehr arbeiten. Dann wird derjenige nur dann weggehen, wenn er wirklich, wenn die Gefahr wirklich so groß ist, dass er wirklich ganz, ganz wichtig ist, und dann wird er es tun. Das ist immer so ein Spiel, was jeder immer messen für sich selbst entscheiden muss. Aber wir versuchen mit Gesprächen mit den Arbeitgebern, wir verleihen Plaketten, Partner der Feuerwehr an Arbeitgeber, die besonders feuerwehrfreundlich sind, eben diese Akzeptanz herzustellen, damit die Leute weggehen. Denn wir haben ein Problem. Wir hatten früher in den Betrieben sogenannte Springerstellen. Jeder größere Betrieb hatte noch Springerstellen. Diese Springerstellen gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch der, der da ist, der muss das machen, wofür er gerade da ist. Es ist niemand anderes da, der das für ihn machen kann. Und das macht uns das Leben ein Stück weit schwerer. Und bei den kleinen Handwerksbetrieben ist es natürlich ein besonderes Problem. Aber Gott sei Dank ist es so, dass gerade diese Handwerksmeister genau wissen, wie wichtig ist, dass die Feuerwehr ausrückt, weil sie selber könnten ja auch in die Situation kommen. Und die denken da doch ein ganz Stück weit anders darüber als vielleicht der Vorstandsvorsitzende eines großen Konzerns. Und der lässt seine Leute dann doch ziehen.
Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zur dritten und letzten Fragerunde. Und wir bleiben genau bei dem gleichen Format. 3 Minuten, alle Fragen, Antworten werden einbezogen. Arthur Auernhammer für die Unionsfraktion, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erstmal möchte ich den Kollegen noch die Gelegenheit geben, auf die Frage von Herrn Mayer anzuhören. Nein, es ist auch wichtig, dass wir hier auch Ihre Meinung hören. Aber ich möchte noch einen weiteren Punkt da hinzufügen. Wenn wir mit den TW oder mit dem TLF losfahren, dann sitzen da Ehrenamtliche drin, die wollen helfen. Dann kommen sie zum Einsatz. Und dann gibt es Mitmenschen, die nichts Gutes dabei wollen, die einfach nur zum Schauen kommen, ja, Gaffer sagt man da auch, aber die auch vielleicht Videos machen oder dann auch übergriffig werden. Wie gehen Sie mit diesem Thema um in Ihren 3 Organisationen? Danke.
Es ist bei den Feuerwehren natürlich ein sehr großes Thema, gerade Gewalt gegen Einsatzkräfte. Wir sitzen hier in Berlin. Berlin hat Dinge erleben müssen in der Silvesternacht vor einigen Jahren, die ja im Fernsehen nachvollziehbar war, als der Feuerlöscher in die Windschutzscheibe des RTWs geschmissen wurde. Das sind Dinge, die da passiert waren, das ist unvorstellbar. Aber auch das Problem Gaffer ist für uns ein ganz großes Problem. Wir müssen heutzutage auf den Autobahnen, wir haben schon wenig Einsatzkräfte. Wir müssen ausrücken, müssen sehen, dass wir die Arbeit erledigen müssen. Und wir müssen jetzt schon Einsatzkräfte abstellen, die verhindern, dass Gaffer die Verletzten fotografieren. Also das ist eigentlich unvorstellbar. Man hat sowieso nicht genug Leute und muss dann dafür sorgen, dass jetzt nicht auch noch irgendwelche Bilder gemacht werden von den Toten und Verletzten, die da vielleicht liegen. Das ist ganz, ganz schlimm. Wir stehen da im engsten Kontakt mit dem Innenministerium. Wir stehen im engsten Kontakt auch mit vielen Parlamentariern, dass die Gesetzeslagen geändert werden sollten. Das ist ja auch geschehen. Die Strafen sind ja erhöht worden. Für uns wäre es nur wichtig, nun hört sich das immer ein bisschen, eigentlich darf man das ja nicht sagen, was ich jetzt sage. Für uns wäre es nur wichtig, wenn die Justiz auch mal entsprechend durchgreifen würde und wenn Leute auch mal entsprechend verurteilt werden würden und das Ganze dann auch publik gemacht wird, damit jeder sieht, wenn du so etwas tust, dann wirst du bestraft. Und die Strafen sind drakonisch. Wenn das einmal passieren würde, würde es schon eine Menge bringen.
Vielleicht nur ganz kurz dazu. Also wir fordern keine Verschärfung des Rechtsrahmens. Der ist nach unserem Dafürhalten aushalten. Das Problem ist, im Einsatz haben die Leute gar keine Möglichkeit, Anzeige zu erstatten. Und dann ist der Einsatz vorbei und die Straftäter, die es dann sind, die sind dann schon weg und über alle Berge. Wir fahren eher die Strategie mit Kampagnen, die Zivilcourage der Leute drumherum zu erhöhen. Wenn man, ne, das ist diese typische Bussituation, jemand wird angegriffen, wenn man Leute anspricht, ne, das könnt ihr nicht zulassen. Da müssen wir ein bisschen ran, dass auch der normale Bürger und Sie und wir und ich und alle in solchen Situationen eingreifen. Und bei Gaffern ist es tatsächlich ein Problem, dann auch noch dafür zu sorgen, dass die verletzte Person, die dringend Hilfe braucht, irgendwie jetzt nicht fotografiert wird, sich da darum zu kümmern. Aber die Verschärfung des Rechtsrahmens sehen wir es nicht als Mittel der ersten Wahl.
Vielen Dank. Dann kommen wir wieder zur AfD-Fraktion. Herr Schieske.
Ja, danke. Frau Dr. Spieker, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme sprechen Sie davon oder schreiben Sie, dass es Investitionen in Infrastruktur und Ausbildung geben muss. Können Sie uns hier mal sagen, wie hoch ungefähr der Investitionsstau im Bereich Ausbildung oder zumindest auch bei der Ausstattung oder Infrastruktur ist?
Vielen Dank für die Frage. Das Problem ist, dass wir sozusagen, wir müssen investieren in das Ehrenamt selbst und in die Unterstützung durch das Hauptamt. Und das ist eine schwierige, also auch im Kopf schwierig, das immer gleichzeitig zu denken. Ich scheue mich ein bisschen, konkrete Zahlen zu sagen, weil dann kann man sofort sagen, das ist zu viel oder zu wenig. Ich glaube, wir müssen viel mehr gucken, was brauchen wir und wie können wir das geschickt und für alle tragbar gewährleisten. Und mir ist eben ein großes Anliegen dabei, zu gucken, welche unterschiedlichen Bedarfe gibt es sowohl im Hauptamt als auch im Ehrenamt oder sowohl im Ehrenamt als auch im Hauptamt. Denn ich glaube eines, und das ist vielleicht bisher heute Nachmittag noch nicht sehr deutlich zur Sprache gekommen, deshalb will ich es einmal noch mal sagen, Ehrenamt alleine ist ganz, ganz toll und ganz wertvoll. Das funktioniert aber nicht dauerhaft von alleine. Wir brauchen darunter Kontinuität und darunter und darum herum Kontinuität und Verlässlichkeit. Und das kostet was. Und das ist, glaube ich, etwas, darf ich vielleicht für uns alle sagen, das ist nicht preiswert, aber es ist erforderlich. Danke.
Sie haben ja auch hier beschrieben, dass es sozusagen eine steigende Komplexität und Dauer der Krisen gibt. Wo sehen Sie, das ist vielleicht eine Frage an alle, wo sehen Sie da die Belastungsgrenze und wo sehen Sie vielleicht, dass, ich glaube, da ging auch die Frage von Frau Lukin, vielleicht eine Doppelung der Helfer, weil ich war selbst bei der Berufsfeuerwehr, war bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Katastrophenschutz tätig, also ich wurde dreimal geführt in der kommunalen Statistik. Wo sehen Sie dort eventuell die Schwächen des Systems? Also, oder wie kann man das beheben, dass diese Schwäche nicht auftritt, besser gesagt? Also diese Doppelung oder vielleicht sogar Dreifachzählung von bestimmten Helfern?
Also kann jetzt nur eine Person. Bitte schön. Es kann nur eine Person.
Okay, ich mache es ganz schnell. Ich glaube, wir dürfen nicht wie die Bundeswehr militärisch überlegen, wenn ich weiß, wie viel oder vermeintlich weiß, wie viele Personen ich habe, weiß ich auch, dass ich die zur Verfügung habe. Das wird nicht so sein. Nicht nach dem geltenden Recht. Ich weiß nicht. Und wenn zu Hause der Hund krank ist, dann kommt eine Person nach geltendem Recht, muss sie nicht kommen. Das heißt nicht, dass ich eine vollkommen verpflichtende Rechtsordnung das Wort rede, sondern ich glaube, wir müssen mehr in Kontingenten und in auch Zusammenarbeit und einer größeren Zusammenarbeit, an einer größeren Modularität denken. Und dann kriegen wir auch die Einsätze gut hin. Also ich will das fürs DRK ganz kurz sagen. Wir sagen das ein bisschen salopp und das ist wahrscheinlich gar nicht geschickt, das so in der Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit zu sagen. Aber wir haben eigentlich bisher noch für jeden Einsatz die Menschen bekommen, die wir brauchten. Und ich glaube, daran müssen wir viel mehr arbeiten, dass die Leute weiterhin Spaß haben und Sinn sehen in dem, was sie tun. Dann kriegen wir auch die Helfenden und dann kommen die auch. Ich glaube, alles andere ist eine Scheinsicherheit, die für die Bundeswehr völlig in Ordnung ist und auch funktioniert, die aber nicht im ehrenamtlich getragenen Bevölkerungsschutz funktionieren wird.
Vielen Dank. Dann kommen wir noch mal zur SPD-Fraktion. Da darf ich noch mal die Frage stellen. Wir haben teilweise ja, also Bettina Luck hat vorhin gesagt, wir werden ja immer eingeladen, aber nicht nur beim THW, wir werden ja überall eingeladen. Und tatsächlich muss ich sagen, hat mich am meisten begeistert, oder bitte keine Abstufung falsch verstehen, aber wenn zum Beispiel die Jugendlichen bei der Feuerwehr da ihre Wahlen durchführen, das muss ich sagen, ist ja ein hochdemokratischer Bildungsakt schon, wenn man das so möchte. Vor allen Dingen nehmen die ihre Ergebnisse auch nochmal anders hin als Politikerinnen und Politiker, wenn wir mal ehrlich sind. Also da wird sofort gratuliert und begeistert sich umarmt. Das hat mich schon sehr wirklich tatsächlich, fand ich einfach großartig. Aber es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt ja auch Menschen, die versuchen, in solche Strukturen hineinzukommen. Ich komme jetzt drauf wegen der Frage vorhin, die möglicherweise eher gegen die Demokratie arbeiten oder extremistische Bestrebungen haben oder so etwas. Inwiefern halten Sie sich für resilient oder wie gehen Sie eigentlich damit um? Wir haben es jetzt von der Feuerwehr ja vorhin ein Beispiel gehört. Vielleicht Sie beide noch mal, Herr Schnatz und Frau Dr. Spieker und vielleicht auch Frau Stock, wenn Sie da kurz etwas zu sagen mögen.
Ich fange vielleicht kurz an, weil das an der Stelle das DRK es relativ einfach hat. Alles, was das DRK tut und jede Person, die im DRK hauptamtlich, ehrenamtlich tätig ist, hat sich immer unter allen Umständen in allem Verhalten an die Rotkreuz-Grundsätze zu halten. Und jedes Fehlverhalten wird in irgendeiner Form sanktioniert. Nicht zwingend sofort disziplinarisch, aber das ist unverhandelbar und das ist eine Grundlage, die jeder und jede, die mittut, auch eingeht. Und das weiß. Danke.
Frau Stock, bitte.
Ganz, ja, genau. Also ähnlich beim THW. Wir haben unsere Leitsätze. Wer dagegen verstößt, ist kein Teil der THW-Familie mehr. Wir arbeiten derzeit an einer Rundverfügung Verfassungstreue. Und wir haben nächste Woche Auswahlverfahren für eine Sachbearbeiterstelle Extremismusprävention. Die wird hier bei mir im LV angesiedelt werden, macht aber Projekte, Ausbildungsmodule für alle im THW. Natürlich, einer ist wenig. Hier wäre Potenzial, auch politisch noch nachzusteuern. Das sind so unsere Dinge, die ich dazu sagen kann. Wir haben lange mit dem Netzwerk für Demokratie und Courage in den Bundesländern zusammengearbeitet und auch hier Jugenddienste mal anders, so hießen die, zur Demokratieentwicklung ausgeübt und informiert in Zeiten von Corona zu Fake News etc., um die Demokratie auch zu stärken.
Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht an die Grünen. Tina Winkelmann.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich hätte noch mal eine Frage. Es ist eine sehr, sehr wichtige Frage in unseren Augen. Und zwar, das Ehrenamt sucht Menschen, das Ehrenamt braucht auch Menschen, die sich engagieren. Und wir brauchen da Frauen und Mädchen. Gerade Frauen und Mädchen ranführen eben an die Feuerwehr, ans THW. Und hier möchte ich eben an Frau Stock und an Herrn Banse die Frage richten, was macht das THW, was macht die Feuerwehr, um gezielt Frauen mitzunehmen in den Blaulichtorganisationen, Frauen zu stärken, Mädchen zu stärken und hier aufzubauen. Ich sage jetzt mal beim DRK oder eben auch beim ASB Wismar, sehr, sehr viele Frauen im Einsatz, Johanniter Malteser. Aber wie sieht es jetzt aus? Feuerwehr, THW, ran die Frauen an das schwere Gerät.
Ja, soll ich zuerst oder? Ja.
Ja, bitte machen Sie.
Ganz schnell. Okay, also THW, Frauenanteil, Ziel 30%. Aktuell sind wir so um die 20%. Es bewegt sich wenig. Wir haben deshalb ganz neu eine Funktion im THW eingeführt, die sogenannte Landeshelferinnenbeauftragte mit Stellvertretung. Die gibt es dann 8-mal und dann auch eine Bundeshelferinnenbeauftragte, die eben gerade auch für die Steigerung des Frauenanteils mit gehört werden soll. Sie kommt aus dem Ehrenamt, sie soll nur die Interessen der Frauen vertreten. Wir unterstützen das auch im Landesverband und in anderen Landesverbänden durch spezielle Helferinnentage, spezielle Ausbildungen nur für Frauen und haben auch verschiedene Ausbildungsformate nur für Frauen.
Ich gebe ab bei den Feuerwehren. Der Frauenanteil ist im aktiven Bereich, im Einsatzbereich zu niedrig. Da liegen wir bei 13-14% bundesweit, allerdings mit steigender Tendenz. In den Kinder- und Jugendfeuerwehren haben wir über 40% Mädchen. Und wir erhoffen uns und wir sind uns auch sicher, dass durch den natürlichen Aufwuchs die Anzahl der weiblichen Einsatzkräfte steigen wird. Ich sehe aber das Problem nicht nur darin, Frauen zu den Feuerwehren zu holen. Wir haben auch ein Problem, Frauen in verantwortungsvolle Positionen zu bekommen. Dass nicht nur Männer die Feuerwehren führen, sondern auch Frauen. Es gibt schon die ersten Frauen, die Berufsfeuerwehren leiten, aber ich glaube, es gibt noch keine Kreisbrandrätin oder Kreisbrandmeisterin. Das sind Dinge, die wir unbedingt erreichen müssen. Da legen wir jetzt demnächst ein Projekt auf, zusammen mit der Stiftung für Ehrenamt, wenn alles klappt, Engagement und Ehrenamt, wo wir genau dafür sorgen wollen, dass auch Frauen in verantwortungsvolle Positionen, in Führungspositionen bei den Feuerwehren kommen. Also das ist schon sehr wichtig. Aber ich muss das auch noch mal sagen, bei uns wird jede Funktion gewählt. Also mir wurde mal gesagt, du hast 7 Vizepräsidenten. Es ist 2-mal eine Frau angetreten, 2-mal ist sie nicht gewählt worden. Aber ich kann den Delegierten, die im Saal sitzen, nicht vorschreiben, was sie wählen. Und wenn sie dann halt nicht die Frau wählen, sondern einen Mann, dann ist es so passiert. Das ist auch Demokratie. Wir haben keine Quotenregelung bei der Feuerwehr.
Wir haben mehr Kandidatinnen.
Genau.
Wir schicken Martina Winkelmann rum. Und dann hat Frau Eising noch die letzte Fragemöglichkeit.
Vielen Dank. Bei mir geht es um das allseits beliebte Thema Entbürokratisierung und Abbau. Da spreche ich jetzt die Feuerwehr an, weil ich habe nämlich eine Nachricht von meinem Feuerwehrwart. Ich mache ein kleines Beispiel. Statistikmeldung der Jugendfeuerwehr, die muss ich online in ein Portal eintragen. Die gleichen Daten muss der Gemeindebrandmeister ebenfalls erfragen und in ein zweites Portal eingeben. Das ist doppelter Aufwand und bringt absolut nichts. Förderungen sind teilweise mit 10-seitigen Antrag versehen. Hier sind viele Ehrenamtler überfordert und beantragen dann lieber nichts. Wie können wir das Problem lösen?
Das ist ein Problem, was uns schon seit, ich hätte jetzt fast gesagt 100 Jahren, aber mindestens 50 Jahren verfolgt. Solange wie ich in der Feuerwehr bin, redet man von Entbürokratisierung und dass man kein Geld hat. Das höre ich auch seit 50 Jahren. Es ist sehr schwierig. Es ist so genau der Gegenteil. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben immer mehr Bürokratie, immer mehr Verwaltungsaufwand. Es gibt viele junge Feuerwehrführer, junge Menschen lassen sich zu Wehrleitern wählen und haben nach 4 Jahren keine Lust mehr und sagen, ich höre auf. Und wenn ich dann frage, warum hörst du jetzt schon auf? Du bist so teuer ausgebildet worden, was ist los? Ja, sagt er, ich bin Wehrleiter geworden, weil ich die Feuerwehr führen wollte im Einsatz. Aber nicht am Schreibtisch sitzen und für die Verwaltung irgendwelche Dokumente ausfüllen und irgendwelche Statistiken machen. Und da brauchen wir Unterstützung. Und wir sind der Meinung, es gab sowas mal beim THW, da gab es sogenannte Verwaltungshelfer, dass man so etwas in den Kommunen wieder einrichtet, dass die Ordnungsämter Menschen beschäftigen, die diesen Verwaltungsaufwand von den freiwilligen Feuerwehren wegnehmen, weil es wird immer mehr und immer mehr.
Aber nun haben die Kommunen ja okay Geld. Also dann haben wir noch eine andere Lösung.
Ja, wissen Sie, wenn ich natürlich diese Berichtspflichten habe, wenn jemand verunfallt, dann muss ja geprüft werden, warum ist der verunfallt? Was ist da passiert? Hat da irgendeiner eine falsche Entscheidung getroffen? Ist da irgendein falsches Gerät benutzt worden? Und. Das muss man natürlich alles dokumentieren. Das geht ja so weit, dass Feuerwehrangehörige, wenn sie schwer verunfallen, auch eine Rente bekommen, ihr ganzes Leben lang. Und wenn da Fehler in der Dokumentation sind, wäre das schlimm. Also es hat schon seine Hintergründe. Aber wie gesagt, es wird nicht weniger, es wird immer mehr.
Aber wer sagt denn, dass es immer mehr wird?
Also, wir spüren das.
Naja, aber dann muss es doch von der Bundesregierung. Woher kommt es denn? Oder ist es das Land wieder?
Ist angesprochen worden, Doppelmitgliedschaft. Wenn wir jetzt auch noch anfangen aufzuschreiben, wer spielt wo mit, wer ist in der Feuerwehr, auch gleichzeitig beim THW, vielleicht noch Reservist und geht auch noch gerne zum Roten Kreuz und hilft damit. Da gibt es solche Leute, gibt es in den Feuerwehren. Wenn ich das auch noch alles erfassen, und auch bei Ihnen, wenn ich das alles erfassen muss, ist es noch mehr Aufwand. Es gibt immer wieder irgendwas Neues, was man wissen will. Man will wissen, wie viel Wasser braucht die Feuerwehr mit Leuchten, um einen Brand zu löschen.
Aber wer will denn das wissen? Ich brauche jetzt mal einen Namen.
Teilweise sind es aus den Ländern heraus oder auch der Bund macht weniger bei den Feuerwehren, aus den Ländern heraus die Innenministerien der Länder oder auch Gesetze, die das abfordern. Es sind die Versicherungsträger, es sind andere Organisationen, die diese Zahlen haben wollen. Es wird immer mehr. Aber es trifft,
okay.
Es trifft ja nicht nur den Ehrenamtsbereich, es trifft ja, ich glaube, ganz Deutschland in allen Bereichen.
Ganz herzlichen Dank. Wobei man sagen kann, dass das Wort Bürokratie erst am Ende vorkommt, war jetzt tatsächlich auch spannend, weil das ist ja das, worüber wir am meisten eigentlich miteinander sprechen und auch nicht ganz zu Unrecht. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie hierher gekommen sind. Frau Stock, dass das noch geklappt hat mit der Zuschalte. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Austausch führen konnten. Ich darf, ja, Sie haben ja auch die überwiegende wirklich Begeisterung und Anerkennung und Wertschätzung gespürt. Wir geben Ihnen ganz viele Grüße mit an alle Ehrenamtlichen, an alle Kameradinnen und Kameraden. Das richte ich jetzt mal an alle hier im Raum, nicht nur sozusagen an die hier unten, die jetzt Rede und Antwort standen. Wir werden uns diesen Themen auch weiter widmen. Wir machen das jetzt immer wieder abwechselnd, Sport und Ehrenamt, versuchen wirklich diesen Themen sehr gerecht zu werden. Aber wir vertrauen auch darauf, dass Sie sich ja auch weiterhin zwischendurch immer wieder an uns wenden, uns schreiben, uns einladen, dass wir im direkten Austausch bleiben. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Und wir sind auch schon damit am Ende unserer Sitzung. Deswegen kann ich einfach sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich. Aber ich muss doch irgendwo, ach nee, genau. Ich darf noch einmal den Top Verschiedenes natürlich aufrufen. Gibt es da noch irgendwelche Meldungen? Das sehe ich nicht. Dann kann ich sagen, dass die nächste öffentliche Sitzung am Mittwoch, den 4. März, wieder 14.30 Uhr stattfindet. Und da planen wir Gespräche zu Vorberichten der Weltmeisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik 2026 und zur Karate- und Parakarate-Europameisterschaft 26, die beide in Frankfurt am Main ausgetragen werden. Und wir wollen noch in einem weiteren Tagesordnungspunkt uns über die Chancen und Herausforderungen von Trendsportarten in Deutschland unterhalten. So, damit darf ich jetzt diese 17. Sitzung schließen. Nochmal herzlichen Dank sagen und ich wünsche Ihnen allen, also uns allen noch einen arbeitsamen Abend, aber Ihnen natürlich einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.
Vielen Dank.